Ja, hallo, ich bin der Rudolf Drossen aus Kinheim an der Mosel. Und wir haben hier ein kleines Weingut, also meine Frau und ich zusammen. Und waren die Ersten, die an der Mosel Bio gemacht haben. 1978 schon, also in der Altsteinzeit praktisch. Wir haben das elterliche Weingut hier übernommen, haben das dann ratzfatz umgestellt auf Biodynamie, obwohl wir keine Tiere haben, keine eigenen. Also es ist so eine Improvisation praktisch, die aber ganz gut funktioniert. In Christoph haben wir kennengelernt, erstaunlicherweise über die Schwiegertochter Christina. Die hat in Bernkastel Abitur gemacht und da, als sie am Ufer standen und überlegt haben, wo sie jetzt Party machen sollen, kam so ein schlaksiger junger Mensch vorbei, stellte sich dahin und sagte, ah, schön, dass ich junge Leute sehe, ich bin der Christoph. Und der Christoph hatte damals eine Ausbildung angefangen in dem Hotel Richtershof in Mülheim. Und dann haben die sich sozusagen befreundet und haben Kontakt gehalten, auch als der Christoph dann in Berlin war, in der Rutz Weinbar. Und dann kam der einmal hier hin, da hatten wir Hoffest, also das Weingartenfest nannte sich das damals. Das ist schon 15 Jahre her. Da ist er dann aufgetaucht und hat sich dann auch in unsere Weine irgendwie verliebt, wenn ich den romantischen Ausdruck gebrauchen darf. Und dann war dann seine Karriere ist dann weitergegangen ins Ernst in Berlin, so Topladen. Und dort hat er dann immer in der Essensbegleitung häufiger einen Wein von uns dabei. Und das war, glaube ich, für uns auch ganz schön wichtig, so imagebildend, dass man in so einer noblen Adresse, wo so Avantgarde-Küche gemacht wird, dass man da mit dem, wir haben dann mittlerweile Naturwein gemacht auch noch dazu, also wir fuhren praktisch zwei Linien, minimal, also Low Intervention heißt das dann, und Natural. Und Natural heißt bei uns Naked. Gar nichts. Und das ist natürlich, damals war das neu, Avantgarde. Und insofern passten wir ganz gut zusammen. Die Jungs vom Ernst und unsere Weine. Ja, und oft ist der Christoph bei uns oder ist auch in Mainz im Pankratz. Und dann kommen wir manchmal dahin, dann kommt er manchmal bei uns. Und wir haben regen Austausch, weil wir in vielen Punkten die Welt ähnlich anschauen. Und in der Traubenlese ist er häufig hier und das ist immer ein Highlight, wenn Christoph kommt und man holt verschiedene Weine aus den hinterm Vorhang und dann die Weine gemeinsam zu verkosten, ist ein Erlebnis, weil der Mann hat ja ein unglaubliches Gedächtnis. Also es gibt ja ein fotografisches Gedächtnis und der Christoph hat sowas wie ein vinologisches Gedächtnis. Der kann sich praktisch an jeden Wein erinnern, den er jemals getrunken hat. Unfassbar. Macht sich auch immer fleißig Notizen. Also, das ist ein super Profi. Was Christoph noch auszeichnet, ist seine Fähigkeit, sich einzufühlen in Situationen, in Menschen und natürlich in Weine. Das heißt, er neben all dem praktischen Können hat er einen Zugang zur, wie soll ich sagen, zur Seele des Weins. Es ist natürlich schwierig, aber es gibt eine Form von Lebendigkeit, die manche Weine haben. Die kommen natürlich nur aus Weingärten, die einigermaßen belebt sind, dass man da auch von einer Art Seelenhaftigkeit im Verbund der Lebewesen sprechen kann. Und das schmecken die Menschen eigentlich nicht wirklich mit Bewusstsein, sondern es geht im Unbewussten, findet dieser Vorgang statt, dass die Menschen dann trotzdem in der Wahrnehmung berührt werden von dieser metaphysischen Seite des Weines. Also, es gibt solche Weine und der Christoph kennt sich da aus und er kann darüber wunderbar bei einem Glas Wein mit mir philosophieren. Ein guter Wein ist nämlich mehr als die Summe seiner Teile. Und das weiß der Christoph. Wenn ich ein Restaurant hätte, würde ich den sofort dauerhaft einstellen, weil das wäre wirklich ein Segen. Soweit. Liebe Grüße.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist Christoph Greiler, nicht wenigen bekannt aus seinen Tätigkeiten als Sommelier im Berliner Restaurant Rutz und im Restaurant Ernst. Und einer der Verfechter für Natural Weine, für lebendige Weine, für natürliche Weine, wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Und ich hoffe, dass er uns viel von seinem Weg, von seiner Überzeugung, von seiner Erfahrung, von seinen Erkenntnissen mit diesen Weinen berichtet. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt für die händische und auch für die wirtschaftliche Unterstützung ganz herzlich bedanken. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Christoph Greiler!
Großartig, freue mich.
Ich habe ein Riesenproblem mit dir bzw. euch.
Ja, schieß los. Wieso? Wir kennen uns doch gar nicht.
Sehr empfänglich für. Nein, mit der Art oder Sparte oder Gattung der Weine, mit denen du dich beschäftigst. Ich finde euch, obwohl ihr mal Toleranz proklamiert, ich finde euch so wahnsinnig intolerant.
Ja.
Also ihr erwartet von uns jetzt, ich sehe mich mal auf der konventionellen Seite.
Ja.
Ihr erwartet von uns, dass wir euch mögen. Ich mag euch auch. Also das vorweggeschossen. Ich bin da irgendwie kein
Hater oder sonst das?
Irgendwie.
Vielleicht total. Erwarten wir das gar nicht.
Ihr habt ein riesen Unverständnis, wenn wir kein Verständnis für eure Art des Winemakings, der Weinphilosophie habt. Aber ihr habt es auf der anderen Seite für unsere auch nicht.
Voll schade, dass du solche Leute kennengelernt hast. Ich denke immer, es ist doch genug für alle da. Und mein Herzensthema mit Wein, die ohne Zusätze auskommen, macht ja nichts aus. Es macht ja 1% aus, wenn man jetzt mal den deutschen Weinmarkt sieht. Also das ist ja eine Mini-Mini-Mini-Bubble, die da lebt. Und ich finde schon, die anderen sollen, ich drücke das ja keinen irgendwie auf, die sollen doch trinken, was sie wollen. Solange es denen gut tut, da habe ich eine absolute Toleranz, Silvio. Nur tatsächlich ist es bei mir irgendwie so, ist auch gar keine Abneigung gegenüber konventionellen oder klassischen konservativen Weinen, wie wir die auch immer betiteln wollen. Ich sag als, wenn ich so Tastings mache und Leute zu mir kommen oder mich buchen und sagen, hey, erzähl uns mal 2,5 Stunden über, wie nennen wir das jetzt, Natural Wine, Naturwein, lebendige Weine, dann kommen die ja auf mich zu und wollen ja was von mir. Und da ziehe ich dann zwar auch Vergleiche, weil immer wieder die Frage kommt, was ist denn eigentlich der Unterschied? Aber ich habe nichts gegen die anderen, ich habe nichts gegen die Weine. Ich habe natürlich was, ich bin jetzt nicht positiv eingestellt, wenn jemand sein Weingarten, Weinberg, aber das beziehe ich auch auf die Landwirtschaft und bei uns zum Beispiel ist ein riesengroßes Apfelanbaugebiet, wenn die da im Schutzanzug und Gasmaske und gelben Gummihandschuhen, und ich übertreibe ja ein bisschen, das ist ja auch ein Part unseres Berufes, dass man da so ein bisschen oftmals überspitzt, finde ich genauso wenig gut, wenn die da mit krebserregenden Sachen spritzen und so, finde ich das auch.
Also ich glaube, wir könnten einen gewissen Teil aussparen und das sind die 98% richtig krasser industrieller Weine. die produziert werden. Die mögen wir beide nicht. Also genau. Wenn die Weine gebastelt werden, wenn die gemacht werden, wenn die mit irgendwelchen Sachen, Dingen zugeschossen werden, richtig, nur damit sie irgendwie konfektioniert werden, um einem Gesamtgeschmack zu entsprechen. Also ich würde es mit der Fleischindustrie gleichsetzen. Massentierhaltung mögen wir beide nicht.
Aber dann sind wir auf einer Wellenlänge.
Wie kann ich das, ohne mich zu verrennen und das falsch dastehen zu lassen? Ich mag die traditionelle Weinwelt trotzdem und sehe es nicht so radikal, wie ich dich einordnen würde. Vielleicht tue ich dir auch Unrecht.
Ah ja, interessant. Ne? Ich verurteile die Tradition, wenn wir das jetzt so runterbrechen, wie du gesagt hast, und 98% ist die eine Sparte, und ich sage jetzt mal 1% natural und 1% traditionell, habe ich da genauso vor, verstehen wir uns da, und ich habe genauso vor diesem 1% traditionellen Respekt, aber tatsächlich ist es eher so, diese, wenn es jetzt 98% sind, ein zugekleisterter oder gemachter Wein mit bis zu 150 Zusatzstoffen, das, weißt du was, ob ich was dagegen habe, weiß ich noch nicht mal, aber im Grunde habe ich irgendwann gemerkt, dass mir die Weine nicht gut tun.
Also wenn du einen Chateau Schlag mich tut aus dem Pauillac irgendwo im Bordeaux trinkst, dann hast du das Gefühl, du hast am nächsten Tag Probleme, oder in dem Augenblick, wenn du sie trinkst, beeinflussen sie dein Körper.
Tatsächlich, ja, so ist das.
Auch bei hochklassigen Weinen, also auch bei Weinen im dreistelligen Bereich?
Da komme ich gar nicht so oft dazu, das zu trinken oder zu probieren, was ja auch nochmal ein großes, für mich persönlich eine große Differenz ist, weil, nicht Differenz ist, ein Unterschied ist. Tatsächlich probieren geht noch, weil ich teilweise ja auch auf Weintastings gehe, nicht so oft, wo ich das probieren darf. Aber ich merke es tatsächlich körperlich, und ich habe irgendwann das dann auch begriffen, das ist ähnlich wie wenn jemand 10 Jahre lang kein Fastfood gegessen hat, bei den einschlägigen Ketten, und dann auf einmal sowas isst. Und so war es bei mir auch, und ich merke das dann auch körperlich, dass es mir nicht gut tut, dass ich, ob es ein Bauchkrummeln ist, Kopfweh bekommen oder sonst was, ich merke es tatsächlich im Körper, und es tut mir nicht gut, und da denke ich, wieso sollte ich das essen oder trinken, wenn es mir nicht gut tut. Und
aber Fastfood haben wir ja ausgeschlossen. Also diese 98% haben wir gesagt, nehmen wir raus.
Genau.
Angenommen, wir gehen zu Blockhaus.
Oh, würde ich nicht machen.
Ist ja kommerziell, aber vielleicht nicht, ist auch Fastfood. Schlechtes Beispiel.
Könnte ich auch nicht. Also ich bin da auch lebensmitteltechnisch doch auch so weit, auch durch meine letzten Stationen und auch durch mein Privates, dass ich da schon sehr drauf achte, auch was ich esse und was ich zu mir nehme. Und ich merke doch tatsächlich, dass ich dadurch weniger Beschwerden habe. Ich werde weniger krank, bis gar nicht. Und dass ich, wenn jetzt wieder aufs Trinken hinausläuft, auch wenn ich mal einen Abend trinke, dass ich morgens mit den Sachen, mit denen ich mich beschäftige und trinke, morgens dann fit aufstehe, ohne Kater. Und ich merke doch tatsächlich auch an Abenden, wo ein Wein aus der Reihe tanzt, ist, auch wenn es ein traditioneller Wein ist, dass der mehr nicht so bekommt, tatsächlich. Und ich, wenn ich das trinke, was nicht so oft passiert, selbst dann merke ich es so, ich merke es tatsächlich direkt, und ich merke es auch am nächsten Tag.
Um das Thema endlich abzuhaken, also ihr habt keine Intoleranz gegenüber konventionell produzierten Wein, und wenn der Nachbar nebenan spritzt, dann ist das für euch in Ordnung.
Was heißt
davon, dass es eventuell zu euch rüberziehen könnte?
Also was heißt wir oder ihr? Ich kann ja nicht für die ganze Branche sprechen. Ich kann nicht für andere Sommeliers sprechen, die sich für dieses Thema interessieren oder sich darauf eingeschossen haben. Ich kann ja nur für mich sprechen.
Das also, war extrem übergriffig von mir.
Also du
hast kein Problem mit den konventionellen Weinen, sondern akzeptierst die und siehst die als Bereicherung der der Gesamtbranche ist es nur nicht der Part, den du bespielst.
Richtig. Also ich akzeptiere das. Das hat definitiv, muss es da sein. Ich komme auch gleich darauf, wieso. Aber ich kann nur für mich sprechen. Ich persönlich kann es nicht mehr so, und es geht ja viel um den Genuss, ich kann es nicht mehr so genießen. Ich kann es nicht mehr so genießen, wie wenn ich was trinke, wo tatsächlich nur Trauben drin sind. Ich möchte das Thema Schwefel jetzt auch gar nicht aufmachen, überhaupt nicht, weil auch da habe ich in den letzten Jahren viel gelernt. Ich weiß aber, dass viele, auch wenn die jetzt zu mir kommen, in Laden oder in einem Restaurant, wo ich ab und zu noch Gastsommelier bin oder so, auch die kommen mir mit Vorurteilen und ich kann die verstehen. Silvio, ich kann die absolut verstehen, weil der Markt mit zu vielen fehlerhaften Weinen war auch in vor 3-4 Jahren überschüttet, weil meines Erachtens und Respekt an jenen jungen Menschen oder jung oder alt, es gibt ja auch Beispiele, die erst mit 50 ins Weinmachen gehen oder in die Weinbranche gehen und sich einen Winger zulegen, die gehen in Aktion und das respektiere ich auf allen Ebenen, aber wenn die natürlich jetzt sagen, oh, wir machen jetzt Wein ohne Zusätze und ich behandle meinen Weingarten jetzt komplett anders, wie der Vater das 30 Jahre gemacht hat, dann muss man das natürlich sehen, dass auch dieser Weinberg, Weingarten, wie wir ihn auch immer betiteln, eine Umstellung braucht. Und genau da sind wir in einem Zeitfenster meines Erachtens gewesen, was ich damals nicht verstanden habe, auch erst jetzt, dass diese Weinberge noch nicht so weit waren. Und ich sehe es jetzt bei befreundeten WinzerInnen, die in diese Richtung gehen möchten, aber auch merken, hey, der Weinberg lässt es noch nicht zu, weil, hey, mein Onkel hat das jetzt irgendwie 30 Jahre lang anders behandelt. Auch gar nicht aus einer vielleicht aus einer Notwendigkeit heraus, aber auch weil es der Zeitgeist war in dem Augenblick in den letzten 30 oder 40 Jahren. Und bezüglich Genuss, ich komme gleich noch drauf, das ist so eine Klammer auf. Ich wollte noch eine Sache sagen wegen Tradition, weil wir jetzt so gesagt haben, hey, das eine Prozent ist Traditionsbetriebe, das andere Prozent ist, wie nennen wir es, Natural oder Naturweine oder was auch immer. Ich denke schon auch, dass diese Natural Wines eine Tradition haben. Also die sind ja nicht erst seit gestern auf dem Markt. Also wenn man zurückblättert, sieht man die ersten Weine, gerade aus dem Beaujolais, die damals aus einer Schwefelintoleranz dann so ausprobiert worden sind. Und die wurden dann hat es dann halt Jahre gebraucht, damals ohne unser Teufelswerkzeug Smartphone, hat das halt damals ganz organisch seine Zeit gebraucht. Heutzutage geht das natürlich alles viel schneller oder würde es viel schneller gehen. Und ob das gesünder ist, weiß ich gar nicht. Aber damals eben würde ich schon so sagen, in den 70ern, dass das auch irgendwie Tradition ist. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn man jetzt die Traditionsbetriebe, zum Beispiel nehmen wir jetzt das Beispiel VDP, sieht, die sind zwar schon viel länger auf dem Markt, aber die Klassifizierung und die Pyramide und die Qualitäten, die sie sich vorgeschrieben haben, sind vielleicht gar nicht viel älter.
Wie unterscheidest du Natural Wine oder die Art von Wein, mit denen du dich beschäftigst? Also ist alles, wo die Kunst des Weglassens praktiziert wird, deine Sparte oder differenziert ihr dort nochmal? Also sind alle Arten von biodynamischen Weine automatisch das, was dich interessiert? Auch wenn sie in die konventionelle Welt mit reinfließen, also sprich, keine Ahnung, Madame Beasley Roy zum Beispiel, ist das, was du als Natural Wine bezeichnen würdest? Oder definiert sich's dann doch, und du kannst gerne das Fass mit Schwefel aufmachen, definiert sich's dann doch über den Schwefel?
Also, ich kann ja wieder nur für mich sprechen. Wenn wir über wir sprechen, dann sehe ich zum Beispiel eher den Betrieb, in dem ich arbeite, in dem Laden. Und da haben wir natürlich irgendwie ein kritisches Fenster und schauen, was wir aufnehmen, wie wird gearbeitet oder nicht. Ich respektiere und finde es großartig, alle Betriebe, die biodynamisch arbeiten, weil ich mich generell auch mit diesem Thema in den letzten Jahren mehr und mehr auseinandergesetzt habe, ob das in der Weinbranche ist oder in der Landwirtschaft. Ich mag auch so persönlich zu arbeiten oder würde auch so arbeiten, würde ich mich trauen, Landwirtschaft oder Weingut, Reben zu bewirtschaften. Also das ist ja auch ein Thema, nicht alles Biodynamische ist gleich Natural und Natural ist nicht gleich biodynamisch. Und tatsächlich geht es, wenn man seine Kriterien hat, schon viel auch ums Probieren. Und da ist dann auch eben wieder dieser schöne Beruf, Sommelerie, im Gange, dass man probiert und merkt dann, gefällt es einem oder gefällt es einem nicht. Oder tut es einem gut oder tut es einem nicht gut. Und da ist, glaube ich, das ist der größte Punkt, der gewichtigste Punkt, wie ich jetzt für mich entscheide, was ich trinken möchte, was ich ausschenken möchte und vor allem, was ich am meisten tue, was ich empfehle.
Ja. Steht da nicht oftmals die Gesellschaft denen im Weg? Also ich glaube, ganz wenige von den Weingenießern, Weintrinkern, Sommeliers, Weineinkäufern oder wie auch immer haben diese Mündigkeit, selber zu entscheiden, ich mag das. Beziehungsweise entscheidet man ja ganz, ganz selten nur für sich alleine, sondern eben auch für seine Kollegen mit, für seine Gäste mit. Braucht manchmal dafür auch Parameter, dass man sagt, okay, das sind solche Betriebe, die und die Anerkennung haben, die so und so zu finden sind und kann gar nicht so freigeistig unterwegs sein, wie man es gerne möchte. Wenn man sagt, ich probiere den Wein jetzt einfach und ich finde, der tut mir gut und darum nehme ich den auf die Karte. Und alle Leute im Service-Team müssen ihn gut finden und müssen den mitverkaufen.
Ich hole mal ein bisschen aus. Ich hatte das Thema neulich mit einem mit einer tollen Person, mit Falco, dem Restaurantleiter aus dem Restaurant Rutz, mit dem ich immer noch irgendwie eng in Kontakt stehe. Und ich hatte die gleiche Diskussion mit Tom Lube von Matassa, diesem, ich sage jetzt mal, Champions League-Siegerbesieger Weingut in Kals, in unserer Sparte jetzt oder in meiner Sparte. Und du kannst nicht sagen, oh, okay, Natural ist jetzt irgendwie in, was es nicht ist, oder auch irgendwie schon, kommt halt nur gerade hier an oder die letzten Jahre. Aber es muss, wenn ich jetzt als Sommelier im Restaurant bin, es muss zum Konzept passen. Ich kann jetzt nicht in einem 3-Sterne-Restaurant, wo so aufwendige Teller sind und so viele Gedanken dahinter und so viele Arbeitsschritte, auf einmal irgendwie was, ich sage jetzt mal, Schwefelfreies machen, was nicht funktioniert, was aber vielleicht viel besser zu einem, ich sage jetzt mal salopp, Down-to-Earth-Essen funktioniert, zu was Einfachem, Simpleren, zu einem einzelnen Produkt oder zu 2 Komponenten und nicht ein Teller mit, ich übertreibe wieder mal ein bisschen, mit 13 grünen Punkten und einem Grünzeugs, was mit der Pinzette aufgelegt ist. Also größten Respekt an alle, aber ich glaube, dass da solche Traditionsweine doch tatsächlich besser dazu passen und eben, dass Weine mit einem gewissen Freigeist zu einem anderen Essen passen. Und ich glaube auch, dass du als Gast, gerade heutzutage, wo viele Weinkarten online sind, was ich sehr charmant finde, weil das für mich persönlich auch immer ein Kriterium ist, gehe ich da hin, gehe ich da nicht hin, und man sich ja vorher entscheidet, gehe ich heute in ein Jazzkonzert oder gehe ich in ein Rockkonzert, gehe ich ins Kino oder gehe ich ins Theater. Und wenn ich nehme ein Beispiel aus meinem alten Betrieb ernst, wenn da jemand reinkommt und sagt, boah, ich hätte jetzt aber lieber Lust auf einen Caesar Salad und ein Steak, was absolute Rechtfertigung, was absolutes Recht hat und was toll ist, aber dann hat sich leider der Gast in dem Augenblick für das falsche Konzert entschieden, für den falschen Musikstil oder für die falsche Unterhaltung an diesem Abend. Das muss man dann ja auch so sehen. Und so ähnlich sehe ich das auch mit den Weinen. Ich persönlich würde nicht, wenn mich jetzt zum Beispiel ein Restaurant engagiert als beratender Sommelier, dann gehe ich da nicht hin und sage, oh, du musst jetzt unbedingt den Natural und das und dies und guck mal, die arbeiten so, und dann drücke ich das denen nicht auf den Augen. Wenn der zu mir sagt, hey Christoph, ich brauche einen Allrounder, ich brauche einen schmelzigen, geschmeidigen Grauburgunder, den jeder versteht, hey, ich habe kein Sommelier und ich habe nur Aushilfskräfte im Service. Natürlich, dann suche ich da was Gutes raus. Das geht ja auch immer um das ganze Konzept. Und natürlich geht es dann auch um den Gast. Aber ich glaube, es kommt immer auf das Konzept der Gastronomie drauf an. Und was derjenige dann auch möchte. Und es funktioniert da alles. Und es funktioniert ja auch, wenn du das gemischt auf einer Karte hast.
Wenn du sagst, nicht jeder biodynamisch Produzierende produziert automatisch Natural-Weine, und das meine ich zu glauben, nicht jeder Natural-Wein ist biodynamisch produziert. Wie differenzierst du oder unterscheidest du das?
Na, wenn ich jetzt biodynamische Betriebe sehe mit Demeter-Siegel, dann zum Beispiel mit Demeter-Siegel sind ja trotzdem noch irgendwie gewisse Zusatzstoffe erlaubt. Du kannst trotzdem rein theoretisch mit der Maschine arbeiten oder maschinell gelesen, was es ja auch Beispiele gibt, ging letztes Jahr durch die Bubble, durch die Presse. Und das ist zum Beispiel für mich auch eher No-Go. Da kann der Betrieb für mich biodynamisch arbeiten, aber wenn der dann mit der Maschine alles runterrattert, dann fällt das für mich auch schon aus dem Raster. Ja. Mhm. Aber es war ja auch nicht immer so, muss ich sagen, gell? Also bei mir persönlich jetzt. Ich komme ja auch eher aus einem sehr klassischen oder traditionellen Bereich, wie wir ihn gerade das Wort geschaffen haben.
Kann ich nochmal zurückkommen? Also wo kann man da den Strich ziehen? Also wann weiß ich als Konsument, als Sommelier, dass ich wirklich mit Natural Wine arbeite? Steht ja nirgends wirklich auf dem Etikett, es gibt keine klare Definition dafür. Also brecht ihr das nur über den Vollernter runter?
Nee, nicht nur über den Vollernter. Das war jetzt ein Beispiel aus meiner Position. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wir. Also ich kann ja nicht für die ganze Branche sprechen.
Oder du.
Aber, aber ich spreche
von dir zu du und du zu mir.
Aber das ist schon, wenn ich jetzt das aus der Perspektive aus dem Laden Off-Grid sehe, in dem ich hauptsächlich arbeite und bin, dann sind es schon Weine, wo nichts anderes drin ist. Also nichts rein, nichts raus, keine anderen Zusatzstoffe. Und wenn jemand leicht schwefelt, ist das total im gesunden Rahmen oder je nach Menge. Aber auch da gibt's ja Jahrgänge oder wirtschaftliche Situationen oder familiäre Situationen, die das nicht anders zulassen, oder Stresssituationen. Und auch da sammeln ja WinzerInnen Erfahrung. Und dann ist es total im Rahmen. Und ja, es gibt keine Deklaration, es gibt kein richtiges Label. Jetzt im Punkt, gerade in Deutschland gibt es nicht dafür, aber dafür, Silvio, gibt es ganz tolle Läden, die genau dafür einstehen. Und die Leute, die so trinken möchten, kommen dann zum Beispiel zu uns oder gehen online dann auf bestimmte Seiten und bestellen das dann. Ich denke schon, ich würde den Leuten schon so viel zutrauen, dass sie das schon ganz bewusst entscheiden. Gerade heutzutage, wo alles so schnelllebig ist und man sich so schnell informieren kann. Und vielleicht wird es jetzt auch nochmal anders dieses Jahr, wenn die Weingüter wahrscheinlich mit einem QR-Code die Nährstofftabelle mit angeben müssen. Vielleicht ist dann nochmal ein bisschen Transparenz. Aber tatsächlich über, und es ist ja das Schöne, dafür ist ja dann auch ein Sommelier da, ob jetzt in einem Weinladen oder in einem Restaurant, einfach fragen. Einfach wieder den Mut haben und zu fragen, bevor man sich in die Nesseln setzt. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wie sich in ein Restaurant zu setzen und man will was ganz anderes trinken. Man darf das ja schon vermitteln, beziehungsweise das ist ja das Schöne auch an dem Beruf, dass man da dann als Gastgeber oder Sommelier das dann auch teilweise schon liest oder weiß oder in welche Richtung es geht. Selbst wenn ich eine reine Natural Wine Karte habe, gibt's ja trotzdem genügend Puffer oder genügend Weine, Weingüter, die da so irgendwo an der Grenze sind, die genau jedem oder die jedem gefallen könnten. Und auch das Thema habe ich ja tagtäglich oder wöchentlich dann im Laden vor Ort, wo die Leute reinkommen, hey, ich will das als Geschenk, ich will aber niemanden erschrecken. Und morgen bin ich bei der Schwiegermama, die trinkt gern kräftigen Rotwein. Das ist ja trotzdem alles in der Sparte möglich. Und trotzdem muss ich sagen, gibt's genügend Nerds oder genügend Leute, die sich dafür interessieren und sagen, boah, das habt ihr noch im Regal und das habe ich online gesehen, super toll. Also sonst würde es uns ja auch nicht geben. Ja.
Gibt es trotzdem was Greifbares, woran man sich orientieren kann, wenn man eure Weine anfängt zu mögen? Sprich, wenn ich einen Sauvignon Blanc im konventionellen Sinne habe, habe ich ja diese typischen Aromenmuster, die ich irgendwie interessant finde oder die ich greifen kann. Damit mag ich das irgendwo. Wenn ich einen Wein aus der Toskana habe, habe ich ja so ein ganz klares Geschmacksbild. Oder von der Mosel, der im konventionellen Bereich produziert wurde, habe ich ein ganz klares gelerntes Geschmacksbild, an dem ich mich so ein bisschen entlanghangeln kann, was, glaube ich, ganz vielen Weintrinkern am Anfang hilft. Im Natural-Wein-Bereich habe ich das ganz selten. Oder muss man da komplett loslassen von diesen üblichen Geschmacksmustern? Ich brauche was Greifbares, sondern höre einfach nur auf mich, auf meinen Geschmack, in mein Inneres herein und trinke aktiv.
Beides. Absolut beides. Es ist, ich habe beides erlebt. Eine Person, die irgendwie in den Laden kam auf Feierabend und wir hatten auch fast Feierabend und er meinte, hey, kann ich ein Glas Wein haben? Hat davor noch nie irgendwie sich mit dem Thema, ich sag's jetzt nochmal, Natural Wine beschäftigt und ich habe ihm was eingeschenkt. Er hat gemeint, was ist das? Das hatte ich noch nie so im Glas. Das holt mich total ab, das beflügelt mich total. Das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Und die Person ist tatsächlich dann so weit gegangen und hat sich da voll reingehängt. Und ist ein total schönes Beispiel. Und ja, auch der andere Punkt, ich glaube, wenn man seinen klassischen Sauvignon Blanc mit dem Aromamuster kennt und dann einen Sauvignon Blanc trinkt, der das nicht aufzeigt und nicht primär aromatisch dir aus dem Glas schießt und in die Nase und nach, ich übertreibe wieder ein bisschen, nach DM-Drogerie riecht, dann darf man sich dann doch drauf einlassen, meines Erachtens. Wie fühlt sich der Wein an? Schmeckt mir das? Tut mir das gut? Weil natürlich vieles dann über die Nase geht und so das erste, kann ich das riechen oder nicht, das ist ja bei Personen oft auch so, wenn man sich kennenlernt und da funktioniert auf jeden Fall beides, aber ich denke, man darf offen sein, das ist ja ganz wichtig, für alles offen sein und das mal ausprobieren und dann für sich entscheiden, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Und früher dachte ich auch, hey, man muss erstmal das ganze Traditionelle durchgespielt haben, um überhaupt die lebendigen Weine zu verstehen. Aber ich habe jetzt eben auch einige Erfahrungen gemacht, wo Leute aus gar keinem Background kamen und einfach nur ein Glas Wein trinken wollten und da so dran hängen geblieben sind.
Nun habe ich einige Freunde, die Wein nicht unbedingt immer aus diesem Erlebnischarakter heraustrinken, sondern manchmal einfach aus einer gewollt inszenierten Situation. Sprich, dass sie Feierabend haben, nach Hause kommen und sagen, okay, ich brauche jetzt die Kuschelkomödie im Wein.
Verstehe ich.
Hat man bei euch aber auch ganz selten. Zumindest ist ja so ein Amüsement letztlich der Weinwelt, dass jeder, der sich mit Wein beschäftigt, sagt, natürlich ist jedes Jahr anders. Aber wenn der Wein dann im Folgejahr anders schmeckt, kann man es ganz, ganz selten für sich akzeptieren oder adaptieren oder sich für sich einordnen, sondern wertet den Wein dann nochmal ganz anders, nicht in diese Natürlichkeit. Wir sind ja irgendwo konfektioniert und brauchen das oftmals dann, wenn wir zum Wein greifen. Da ist ja eure Szene manchmal völlig kontraproduktiv für, oder bin ich dazu? Also ich versuche nicht, ich hoffe, es kommt nicht rüber, nicht gegen dich zu reden, ich versuche einfach nur Fragen aufzuwerfen, um es nochmal anders zu verstehen, beziehungsweise vielleicht erklärbar zu machen.
Ich sehe das ein bisschen anders, Silvio. Und zwar, ich glaube eher, dass die Leute, jetzt müssen wir kurz differenzieren, ich kann die Wohlfühl-Rotwein-Leute total verstehen. Und ja, Wein darf jedes Jahr, je nach Jahrgang und allem, was dazugehört, anders schmecken. Ich sehe es dann eher fatal, wenn alle Weine, und das ist für mich dann schon, für mich persönlich und meinem Geschmack grenzüberschreitend, also im Negativen, uniformiert sind, wenn alles gleichbleibend schmeckend ist und wenn dann nach Jahren immer noch, nach 3-4 Jahrgängen der Wein immer noch so gleich schmeckt wie der Jahrgang vor 3-4 Jahren, das finde ich dann, geht über das Thema Handschrift auch raus und finde ich dann für mich persönlich langweilig und auch in diesem, wenn ich jetzt zum Beispiel an unser Regal in Stuttgart denke, gibt es auch solche Weine, die dich zum Feierabend abholen. Absolut. Da müssen, glaube ich, auch, ich wechsle jetzt wieder zu ihr ein bisschen offener sein und einfach mal ausprobieren. Und es tut mir leid für alle, die da mal auf die Schnauze gefallen sind und irgendwie einen Wein mit zu viel Flüchtiger hatten, je nach Toleranzgrenze. Manche mögen das ja auch. Aber natürlich fehlerhafte Weine, fehlerhafte Aromen mögen wir und ich natürlich auch nicht. Aber auch da sind die Grenzen je nach Geschmack und ist ja auch das Tolle, offen. Und jeder darf sich da ein bisschen ausprobieren. Und ich würde das nicht dogmatisch eingrenzen und sagen, hey, Wohlfühl-Rotweine gibt's nur im traditionellen Bereich. Und ich würde auch da sagen, wenn wir vorhin den 1% traditionellen gesehen haben, und jeder möchte nur seinen uniformierten Wein trinken, der nach zu jedem Feierabend gleichbleibend schmecken soll, dann geht das über dieses 1% traditionell raus, weil dann sind wir schon im Discounter, wo dann wirklich, ich sag's jetzt mal ganz harsch, Billigstware angeboten wird und da wirklich ein uniformierter Wein mit bis zu 150 Zusatzstoffen steht, der irgendwie gemacht ist und dann den Konsumenten in dem Fall abholt. Und ich glaube auch, dass man immer noch sehen muss, wie ist deine Stimmung? Wie war dein Tag? Wie war denn dein Arbeitstag? Wie bist du gerade emotional drauf? Und ich glaube, das spiegelte sich das im Geschmack schon wieder. Wie bist du gerade auf Puls? Und wie kommt der Wein bei dir an? Und das ist im traditionellen Bereich, so wie im Natural-Bereich, die zwei Begriffe, die wir jetzt geprägt haben über die letzten Minuten, in beidem vorhanden.
Hast du für diese Discounter-Weine trotzdem Akzeptanz in
einer gewissen
Weise
nicht.
Oder
nee.
Nur Hate?
Okay. Was heißt nur Hate? Hate wäre schon wieder zu viel. Ich beschäftige mich nicht damit. Es ist genauso, wie ich mich mit gemachtem Plastikbrot oder Gummibrot genauso wenig beschäftige und ich habe dazu keine Akzeptanz und ich will niemanden irgendwie überreden und ich weiß auch, dass die Generationen vor uns sich vieles vom Mund abgespart haben, aber ich habe dann eher größeren Respekt und unterstütze auch kleine Traditionsbetriebe und ich sehe es zum Beispiel, ich sitze jetzt gerade in einer Kaffeerösterei oder unter mir ist eine Kaffeerösterei und der dann auch eher vielleicht heller röstet und nicht alles, ich sag's jetzt mal so,
salopp tot
röstet, was nach verbrannten Autoreifen schmeckt. Aber ich merke da, es kommt auf den Konsum drauf an. Ich brauche von diesem Kaffee viel weniger. Ich muss mir nicht mehr 3, 4, 5 Tassen reinballern von dem anderen Kaffee. Ich trinke 2 am Tag und dann, vielleicht liegt es auch am Alter, ich bin jetzt über 40, musste kurz überlegen, aber
verändert sich ja jedes Jahr.
Ja, total, ja, tatsächlich, ja, hat mir auch schon mal jemand gesagt, aber vielleicht liegt's auch daran, das sehe ich auch, aber ich merke schon, dass so ein Kaffee dann doch mich mehr abholt und ich weniger brauche, das ist beim Thema Wein genauso. Ich muss dazu sagen, ich trinke zu Hause nicht, also mir schmeckt es gar nicht, egal ob traditioneller Wein oder auch Natural Wine, Wein im Allgemeinen, zu Hause, alleinig, schmeckt mir nicht. Weil Wein ist für mich zum Teilen da. Wenn meine Frau Die trinkt nicht mehr so oft, eher selten. Wir haben Family, zwei Kinder und ist nicht mehr so viel Anlass. Dann, wenn sie sagt, hey, ja, ich habe Lust, dann mache ich mal was auf und dann geht das auch wieder, sobald wir Gäste da haben und ich frage, hey, wollt ihr was trinken? Und natürlich hole ich da nicht das krasseste Geschoss raus, wo ich sage, oh, jetzt überzeuge ich die mit 0-0 und lebendig bis zum Anschlag. Nein, das nicht. Und da ist ja auch wieder ein bisschen Beruf in mir, Berufung, meine Passion, dass ich dann schon auch auf die Leute eingehe und auf die Stimmung, auf den Abend, vielleicht was gibt's zu essen, vielleicht auch nicht. Und ich da schon drauf achte, aber tatsächlich ein Feierabendbier, gerne alkoholfrei, total gerne zu Hause. Aber ansonsten, auch da ist mein Konsum sehr weit runtergegangen. Sobald ich zum Beispiel in Stuttgart bin und im Laden bin und wir da Verkostung haben, Proben haben, Tasting haben, ein neuer Jahrgang wird irgendwie kritisiert, also ich meine, oder probiert und kritisiert im Guten wie im Schlechten, dann ist das für mich auch nochmal was anderes. Und auch da sitzen wir uns abends dann mal zusammen und trinken was, ganz klar. Aber zu Hause schmeckt mir das gar nicht so richtig.
Hast du irgendwas Sicheres zu Hause? Also ich will nicht von Alltagsweinen reden, weil du ja nicht im Alltag trinkst, aber irgendeine sichere Bank, wo du sagst, den habe ich safe immer zu Hause und der macht meine Frau immer glücklich.
Also wenn wir über meine Frau sprechen, zurzeit ist es weißer Wermut tatsächlich. Und was immer geht, finde ich, ist Bubbles. Also ob ein toller Winzersekt, ob das Champagner ist, ob das ein kleiner Petnat ist oder ein klein ist jetzt, ob das jetzt irgendwas mit Bubbles ist, mit Sprudel ist, das darf dann doch immer irgendwie griffbereit sein, tatsächlich, ja.
Eine Marke Winzer, ein fester Wein oder variierst du dann immer, weil du sagst, die Weinwelt ist so bunt und wir müssen es natürlich auch zu Hause leben, dass wir dann nicht den Standard leben.
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe ein Weingut tatsächlich immer griffbereit zu Hause oder auch einer der wenigen Weine, die ich mir in den Keller lege, einfach aus einer Emotion heraus. Aber ansonsten habe ich auch gar nicht so viel Wein zu Hause. Also gerne von Reisen immer wieder ein paar Einzelflaschen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, hey, von dem und dem Wein brauche ich jetzt unbedingt immer 6 Flaschen zu Hause oder es ist so meine Geheimwaffe. Das habe ich nicht.
Eine grandiose Nachricht zuerst. Wenn ihr den Chardonnay am unteren Gaisberg 2021 des Weingutes Wagig aus Bissersheim in der Pfalz im Glas habt, habt ihr vielleicht sogar den allerbesten Chardonnay aus Deutschland im Glas. So meint es zumindest das DWI, das Deutsche Weininstitut, nachdem sie 300 Mitbewerber, welche um den Podiumsplatz buhlten, verkostet haben. Ich meine 300. Nun kann man natürlich trefflich darüber diskutieren, ob der Beste immer der Beste ist. Aber darum geht's eigentlich wirklich nicht, sondern um die Außergewöhnlichkeit eines Weines, den auch der Falstaff in seiner Chardonnay Trophy mit außergewöhnlichen 94,5 Punkten seine Aufmerksamkeit schenkte. Aber eins nach dem anderen. Der Chardonnay am unteren Gaisberg 2021 des Weingutes Wagegg aus Bissersheim in der Pfalz wurde im Rahmen der ProWein 2025 vom Deutschen Weininstitut, kurz DWI, als bester Chardonnay Deutschlands ausgezeichnet. Und so unterstreichen eigentlich nur Auszeichnungen wie diese die konsequente Qualitätsphilosophie des Weingutes Wagegg. Die Familie Pfaffmann setzt auf naturnahen Weinbau und minimalinvasive Kellertechnik, um das Terroir der Nordpfalz authentisch im Wein wiederzuspiegeln. Die Parzellen des Gaisberg, oder besser, am unteren Gaisberg, liegen auf einer Höhe von ungefähr 250 Metern und sind nach Südwesten ausgerichtet. Die Böden bestehen aus kargem Muschelkalk, durchzogen von Mergeladern. Ein Bodenbild, das nicht nur eine präzise Säurestruktur fördert, sondern dem Wein eine unnachahmliche salzige Mineralität verleiht. Und vor allem seine Balance. Während viele deutsche Chardonnays entweder in die fruchtbetonte, fast süßlich schmelzige Richtung tendieren oder sich im kalkulierten Burgunderstil verlieren, geht der Gaisberg einen dritten Weg. Er ist ernsthaft, straff, mineralisch, dabei aber nie streng. Seine Dichte kommt nicht vom Fett, sondern von der Spannung. Seine Komplexität nicht von Opulenz, sondern von Tiefe. Warum wird eigentlich der Chardonnay so gerne auf kargen Kalkböden gesehen? Vielleicht nicht trotz, sondern wegen deren Strenge. Die Kombination aus Nährstofflimitierung, Wurzelstress, stabiler Säurestruktur und mineralisch beeinflusstem Mikroklima erzeugt Weine mit messbarer Präzision, aromatischer Tiefe und sensorischer Spannung. Deshalb ist Kalk das stille Rückgrat großer Weißweine wie dem 2021er Chardonnay Gaisberg von Wageck. Kalkböden sind oft arm an organischer Substanz und besitzen ein hohes Porenvolumen bei gleichzeitig geringer Wasserhaltekapazität. Diese Kombination führt zu moderatem Trockenstress, was bei der Chardonnay-Rebe zu einem niedrigeren Blattfruchtverhältnis führt. Das limitiert die Zuckereinlagerung in den Beeren, verzögert die Reife und begünstigt eine langsame Aromadifferenzierung bei gleichzeitig niedrigerem Alkoholpotenzial. Ein Schlüsselfaktor für Finesse und Langlebigkeit, also all das, was wir eigentlich in großen Weinen haben möchten. Pfaffmann haben das nicht nur in diesem Jahr verstanden, wie kaum andere. Kalkhaltige Böden haben oft einen Boden-pH-Wert zwischen 7,5 und 8,5. In diesem Bereich wird die Verfügbarkeit von Phosphor, Zink und Eisen eingeschränkt. Die Pflanze reagiert mit fein verzweigtem Wurzelwerk und physiologisch selektivem Uptake. Dies aktiviert Transportmechanismen, die mit einem erhöhten Verhältnis von organischen Säuren in den Beeren einhergehen. Das Ergebnis? Mehr Frische, höhere Säurestabilität und ein geschliffenes Säuregerüst. Ja, der Boden. Die Rebsorte und das Klima sind das eine. Aber letztlich gilt es, weitere Puzzleteilchen zu finden und zusammenzusetzen. Wie? Die Lese. Erfolgt ihr natürlich per Hand in kleinen Bütten. Danach ganz Traubenpressung. Eine Methode, die Frische, Eleganz und Struktur bewahrt. Die Gärung verläuft spontan ausschließlich mit natürlichen Hefen und zwar in französischen Barriques. Der biologische Säureabbau wird nicht pauschal forciert oder unterdrückt. Vielmehr entscheidet sich jede Charge selbst dafür oder dagegen. Das ergibt vielschichtige, individuell strukturierte Komponenten, die später behutsam assembliert werden. Die Lagerung auf der Vollhefe beträgt rund 12 Monate, teils mit regelmäßiger Batonnage. Danach ruht der Wein noch einige Monate auf der Feinhefe, bevor er unfiltriert abgefüllt wird. Diese sorgfältige Vinifikation ergibt das unbeschreibliche Gesamtbild und spiegelt sich in der Balance zwischen Frucht, Säure und Holzeinfluss wider. Ja. Dem Team um Frank und Thomas Pfaffmann ist gelungen, den Boden des Terroir zu verstehen und mit dem 2021er Chardonnay aus dem Gaisberg einen bemerkenswerten Wein mit der Handschrift des Weingutes Wageck Pfaffmann und der Essenz der Nordpfalz einzufangen. Seit 2010 prägen Thomas und Frank Pfaffmann das Bild des Gutes entscheiden. Vor allem Thomas, der als Winzer nicht nur in der Pfalz, sondern im Burgund und in Überseeerfahrung gesammelt hat, trieb die Entwicklung hin zu einem klaren Profil. Kraftvolle, strukturierte Rotweine auf Lagenniveau und Weißweine mit burgundischem Tiefgang, ohne den Blick für die nordpfälzische Herkunft zu verlieren. Mit dieser Weltoffenheit und der Vorliebe für Burgunder hat man zum Chardonnay gefunden. Doch der Chardonnay Gaisberg war definitiv kein Prestigeobjekt, sondern vielmehr eine langsame, sich vorantastende Entwicklung. Ein Schlüsselmoment war eine interne Vergleichsprobe mit dem Jahrgang 2015. Damals standen Fassmuster des Gaisberg Chardonnay neben einem Premier Cru aus Meursault. Das Urteil fiel seinerzeit überraschend differenziert aus. Nicht im Sinne eines Vergleichssieges, sondern als Erkenntnis. Dieser Pfälzer Chardonnay ist kein weiterer Versuch, das Burgund zu kopieren, sondern etwas ganz Eigenes. Der Gaisberg war geboren. Und der Wageck Pfaffmann Chardonnay Gaisberg 2021 ist mehr als nur ein Beispiel für die neue Stärke des deutschen Chardonnays. Er ist ein stilistischer Markenstein. Vielen lieben Dank dafür. Und auch ein ganz großes Dankeschön für die nationale Präsenz dem Handelshaus Segnitz.
Sammelst auch nicht. Also sammelst kein Wein.
Ich sammel wenig bis gar nicht. Also ich habe viele Einzelflaschen zu Hause tatsächlich. Und es gibt zwei Weingüter, die ich mir zurücklege, wo ich auf den richtigen Moment warte, weil beides mich auf einer emotionalen Ebene trifft.
Darf ich fragen, welche das sind?
Ja, also das Ganze, das ist Rita und Rudolf Drossen von der Mosel, weil mit denen hat irgendwie bei mir alles angefangen, mich für diesen Wein, für die, nennen wir es Natural Wine, die haben mich gekriegt, dadurch ging eine Türe auf und ist auch interessant, weil ich die auch ganz anders kennengelernt habe. Ich war ja mal an der Mosel, ich weiß gar nicht mehr wann. Irgendwann Mitte 2000 für 2 Jahre, 2,5 Jahre oder sowas, bisschen mehr. Und habe dann natürlich auch ganz anders getrunken und war eine ganz andere Wahrnehmung. Ich war da irgendwie Anfang, Mitte 20. Und habe tatsächlich eher den Sohn kennengelernt. Ich glaube, in der Kneipe beim Tischkickern und einem Bier in Bernkastel, Kues. Und dann hieß es irgendwann, hey, wir haben da so ein Hoffest am Sonntag, komm doch mal rum, dann bin ich hin. Und dann habe ich die Weine zum ersten Mal probiert. Aber ich habe das noch gar nicht so richtig verstanden, in welche Richtung das geht. Da haben die auch noch ihre normale Linie gefahren. Die haben erst 2,9 auf 2,10 einen Teil ihrer Weine schwefelfrei ausgebaut. Auch mit einer gewissen Skepsis, aber haben dann gemerkt, oh, dieser Wind, der da gerade aus Kopenhagen kommt und aus Belgien, der funktioniert irgendwie. Und das war dann tatsächlich erst wieder in Berlin im Wedding, als ich einen Anruf bekommen habe, hey, ich glaube, wir haben's, und ich da mit meinem Rennrad von Kreuzberg im Wedding geheizt bin und wir einen Schlüssel hatten für ein altes Spielcasino und da dann das Restaurant Ernst reingebaut haben. Und da waren noch so die ganzen alten Gerätschaften und wir mit irgendwie mit Klebeband angefangen haben abzustecken, wo könnten die Küche sein und der Tresen und die Stühle, und hatten da eine Flasche Madonna 13, hat Dylan und Spencer mitgebracht, und wir haben den Wein aufgemacht. Es war ein Nachmittag und jeder hat zwei Gläser und ich war nicht betrunken. Ich war vielleicht eher trunken, aber ich hatte noch nie so viele Fragezeichen in meinem Kopf von einem Wein und konnte den gar nicht einordnen. Und es hat mir so gut gefallen und ich bin so happy nach Hause gefahren. Klar, der Umstand, dass wir ein Restaurant endlich oder einen Raum gefunden haben, wo wir ein Restaurant reinbauen können nach einem halb, dreiviertel Jahr Suche, ja, spielt auch eine Rolle. Aber dieser Wein hat mich total abgeholt. Und da ging eine Tür für mich auf und die Tür ging hinter mir zu. Und seitdem gibt es kein Zurück mehr. Und seitdem, das war 2016, beschäftige ich mich da tagtäglich mit. Und es holt mich auch tagtäglich da ab. Und es beflügelt mich immer noch tagtäglich. Und diese Weine von Rita und Rudolf Trossen von der Mosel aus Kinheim-Kindel, tatsächlich sind die meisten, die ich im Keller habe, die ich aber auch gar nicht so oft trinke, aber ich dann doch immer wieder irgendwo mitbringe. Und dann sind es jetzt neuerdings seit 2 Jahren die Weine von Basti Wolber aus dem Burgund. Auch da eine emotionale Bindung, weil ich ihn auch aus Berliner Zeiten noch kenne, obwohl er aus der gleichen Ecke wie ich komme. Also er kommt aus Staufen, ich komme aus Breisach, also da Breisgau, Kaiserstuhl, Freiburg-Gegend. Und er irgendwann ins Burgund rüber gesiedelt ist und hat da angefangen, Wein zu machen. Und auch diese Weine holen mich total ab. Und da bin ich auch happy, dass ich mir jedes Jahr ein paar Fläschchen zurücklegen darf. Und das würde ich dann als Sammeln betiteln. Aber alles andere sind Einzelflaschen von Reisen. Und auch da, ich lieb es auf Reisen, ob das in Georgien ist, ob das in Frankreich ist, durch Weinläden zu stöbern und mir immer irgendwie einen bunten Sixer zu kaufen. Und auch da frage ich immer. Ich finde es total toll, wenn da eine passionierte Person arbeitet und die sieht so, ah, was kauft der? Und dann um die Ecke kommt, hey, ich habe gesehen, du hast das und das in der Hand, du solltest noch das kaufen oder das empfehle ich dir, und ich habe das noch nie gehört und nie gesehen. Und ich sag, jo, dann nehme ich das mit, und dann ist es schon immer noch, und was empfiehlst du noch? Und das ist so toll, auch an dem Beruf, dass man da eben über diese Empfehlung geht und Menschenkenntnis. Und diese Weine habe ich dann doch auch immer wieder. Also ich bestelle mir online keine Weine. Ich finde es total unpersönlich. Ist es ja auch unpersönlich. Wir tun das ja auch, und es ist total wichtig. Und auch für die Weinbranche, es ist eine neben Gastronomie und direkt vor Ort im Laden eine der drei Standbeine. Aber ich mag es tatsächlich, persönlich einzukaufen, ob das jetzt in Berlin ist eben oder in Frankreich, immer wieder, weil wir da oft im Elsass sind oder an der Loire oder eben im Burgund. Und dann wird dann schon immer irgendwie was Bundes mitgebracht und dann teilweise getrunken.
In welchem Preisbereich agierst du da? Also wo wäre für dich eine Grenze, wo du sagst, darunter möchte ich es ethisch nicht vertreten und kaufe mir keine Weine, darüber finde ich es, keine Ahnung, sozialethisch oder wie auch immer, nicht vertretbar und würde niemals einen Wein im Wert eines kleinen Wagens oder was auch immer kaufen.
Nee.
Hast du da Grenzen?
Ja, für mich persönlich habe ich Grenzen, weil ich glaube, da kommt auch so ein bisschen das, obwohl ich ja Bade bin oder Alemanne, schon ein bisschen das Schwäbische durch. Durch meinen Wohnsitz jetzt am Bodensee und durch meine Arbeitsstelle in Stuttgart. Aber das hatte ich schon immer irgendwie so. Tatsächlich könnte ich mir einen Kleinwagen in der Flasche niemals leisten. Würde ich auch nicht wollen. Ich finde es toll, wenn sich das Leute leisten können. Sollen sie machen. Jedem das Seine. Aber meine Grenze, also ich hatte schon tolle Erlebnisse. Da hatte ich tatsächlich im Jura was für 17 Euro gekauft aus dem von einem elsässischen Weingut. Und der Wein hat mich so sehr maßen abgeholt, wo ich sagte, boah, das könnte jetzt irgendwie, der hätte auch das Doppelte kosten können. Von dem Geschmackserlebnis, alle hatten Freude dran, irgendwie hat's gepasst, Sonntag, Mittagessen, es war dann auch wieder das Emotionale dabei. Aber ich würde sagen 15 bis 50, wenn man das jetzt so festnageln müsste, 15 Euro bis 50 Euro würde ich sagen, finde ich ganz tolle Sachen. Und man muss ja auch so sehen, wenn man vor Ort ist im Jura und da wirklich noch, jetzt schwieriger, aber früher da tolle Sachen für 25 Euro bekommen hat, teilweise sogar noch ab Hof und die jetzt irgendwie 200-300 Euro gleich auf dem Schwarz- oder Graumarkt dann kosten, muss man ja auch nochmal differenzieren, dass viele dieser Weine gar nicht so teuer sind eigentlich.
Darf ich fragen, diese 15 Euro, hat das für dich den Hintergrund, dass du sagst, davon muss jemand leben, also sprich der Winzer und vielleicht der Händler, oder hat es für dich den Ansatz, dass du sagst, ich möchte gerne 15 Euro bezahlen, damit ich ein gewisses Grundschmerzempfinden habe und dem Wein eine entsprechende Aufmerksamkeit entgegenbringe?
Du meinst, wenn es jetzt was für 10 Euro geben würde?
Oder für 3 Euro oder was auch immer, jetzt losgelöst davon, dass da in dem Rahmen vernünftig kein Wein produzierbar ist. Aber wenn es so teuer wäre wie ein halbes Brot, dann wäre ich dem Wein nicht so aufmerksam.
Also 3 Euro sehe ich sehr kritisch. Wirklich.
Natürlich
sehr kritisch.
Ist 3 Euro kritisch,
aber, ja. Aber ich hatte neulich was für 7,90 Euro vom Stefan Krämer aus Franken und dachte, wow, krass, das könnte mein Frühlingswein sein. Ohne, ich bin eigentlich nicht so ein Themen-Klischee-Wein-Typ, aber du weißt, was ich meine. Und wo ich sage, jupp, für 7,90 Euro, ich weiß gar nicht, ob der so viel kostet, aber ich schätze jetzt mal, ich glaube, der kostet 7,90 Euro Gastro. Ich glaube, der kostet dann ein paar Euro mehr. Aber zum Beispiel da ja, wusste ich, der kostet auf jeden Fall unter 15 Euro und der ist super gut. Trinkbar, der holt mich ab, der hat eine Frische, der hat eine Säure, bliblablub.
Ja, also auch mit dem Wein könntest du leben, wenn der Winzer glücklich ist und alle safe sind, dann ist das für dich, wo du sagst, also du musst nicht diese 15, 20 Euro haben, dass du sagst, dann habe ich dieses Schmerzempfinden und dann, okay.
Also ich muss auch sagen, also ich habe größten Respekt für jeden, der in Aktion tritt und so arbeitet. Ich gehe auch jedes Jahr seit 2016 eben mit ein paar Ausnahmejahren eben an die Mosel zur Weinernte. Zu Trossens und weiß, was das für eine Arbeit ist. Also jetzt Mosel ist ja auch extrem mit Steillage, händisch zu arbeiten. Also für mich ist es wie Urlaub, muss ich sagen, weil ich habe kein Telefon am Mann. Es ist eine körperliche Arbeit, die mir sehr gut tut und ich mag das sehr. Ich kann es auch nur jedem empfehlen und auch dort sind immer wieder Leute, die selbst ein Arzt aus dem Ruhrgebiet, der mit seinem Porsche runterkommt, sagt, hey, ich nehme jetzt 2 Wochen Urlaub oder eine Woche oder ist es ein langes Wochenende, ist auch egal. Aber ich mache das mit und das schon für Jahre und es holt mich ab und es ist super. Und auch diese Wertschätzung dann gegenüber den Menschen, der Traube, der Arbeit im Wingert und auch da gab es immer einen Hauswein für 7 oder 8 Euro ab Hof. Also das geht schon. Und wenn die damit leben können, total. Generell finde ich, ist die Mosel schon, wenn man es jetzt nur auf Deutschland sieht, mit der Lagenarbeit schon recht günstig.
Also ich mit der Gesamtarbeit, die ja teilweise auch mit den Risiken, die dort nach wie vor gelebt werden müssen, aufgrund der klimatischen Grundlagen, die nach wie vor immer noch existent sind, mit Frost, mit Feuchtigkeit, mit klimatischen Grundlagen, teilweise viel zu günstig und teilweise sogar, finde ich, total unterbewertet. Findest du, es gibt noch ein Gebiet, was unterbewertet ist? Oder was ist für dich ein Gebiet, wo du sagst, Jura ist jetzt, glaube ich, durchgekaut auf 50.000 Ebenen, also wo jeder, der Jura jetzt mal als Geheimtipp ratet?
Ich glaube, das nächste Thema, wenn wir jetzt in der Bubble bleiben, in Frankreich, ist Savoyen oder Savoie oder wie man es dann auch immer ausspricht. Ich bin total gespannt, was das Wallis in der Schweiz macht. Tatsächlich, weil da ganz viele junge Menschen gerade aus dem Jura und so darüber gehen. Und im Jura sind dann doch viele Einsiedler. Das sieht immer, ist natürlich immer happy und immer feste, und man muss auch ehrlich sagen, die sind alle froh, wenn Besuch da ist. Ich übertreibe natürlich wieder ein bisschen, aber ich war noch nicht selber dort in der Schweiz, aber von vielen habe ich gehört, das ist toll. Generell in Deutschland, welchem Anbaugebiet ich mehr Aufmerksamkeit wünschen würde, was aber doch durch gerade passiert, ist immer noch Thema Württemberg. Liegt, glaube ich, aber auch daran, dass ich direkt da vor Ort bin und sehe da so die Möglichkeiten. Und auch, weil es sehr genossenschaftlich geprägt ist, genauso wie in meiner alten Heimat Baden oder Kaiserstuhl. Und Baden hat sich sehr gut positioniert, finde ich. Ob das jetzt, da finde ich, trifft das Wort sehr, sehr gut. Traditionsbetriebe wie Keller in Oberbergen oder Huber sich wieder gefangen haben. Es war jetzt nicht gemeint, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist, dass die wieder voll im Saft stehen. Genauso aber Weingüter wie das Weingut Wasenhaus in Staufen mal angefangen hat mit ihrem burgundischen Rückenwind und viele dort motiviert haben. Also auch junge Winzer, die noch nicht mal ihren ersten Jahrgang rausgebracht haben oder jetzt gerade erst, die man noch gar nicht auf dem Radar hat. Sie sagen, ja, hey, ohne die erste Flasche Wasenhaus und ohne deren Unterstützung hätte ich das nicht gemacht. Und ich glaube, Baden ist wieder so gesettelt. Deswegen würde ich es jetzt gar nicht so sagen, obwohl da ganz viel mein Herz klopft. Aber ich glaube, Württemberg hat mit den Rebsorten, mit den verschiedenen Böden und mit der Energie, die dort vorhanden ist, wie jetzt eben Roter Faden, Kleines Gut, Lassax, als drei Beispiele, die mir sehr nah sind, dass das ein Anbaugebiet ist, auf was man sich konzentrieren darf. Und ich glaube, dass die eben auch weinausbautechnisch viele Möglichkeiten haben, weiterhin viele Möglichkeiten haben.
Wenn man sich jetzt ernsthaft mit deinem Thema beschäftigen möchte, also Natural Wine, wie geht man ran, wenn man, keine Ahnung, eine Scheu hat oder nicht das als ersten Weg sehen möchte, in einen Weinladen zu gehen, wie zu dir, und sich beraten zu lassen, sondern so ein bisschen übergeordnet? Gibt es irgendwelche Literatur, gibt es irgendwelche Webseiten, gibt es irgendwas, was greifbar ist, wo man sich selber ein Bild davon machen kann und sich langsam in dieses Thema reindenken kann, wäre eine Frage. Die zweite Frage: Wie komme ich an Namen heran? Also Namen von führenden Weingütern, von interessanten Weingütern, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, wenn man so in diese andere Welt schauen möchte, wo man sagen kann, das sind wirklich Benchmark-Players, weil ihr habt ja keinen Parker. Ihr geht ja nicht nach den traditionellen Weinbewertungen und
Gott sei Dank
lobt nicht. Lobt da jemanden, der den allumfassenden Geschmack hat. Aber für jemanden, der da langsam reinschnuppern möchte, ist das relativ schwer, das Gute von dem Besseren zu unterscheiden. Man kann natürlich immer auf den eigenen Geschmack zurückgreifen und sagen, was mir gut tut. Aber manchmal braucht man, glaube ich, doch immer diese Vorgaben oder diese Wegweiser oder diese Leuchttürme. Also gibt es Literatur und was muss man probiert haben oder wo kann ich mich informieren? Wären so die beiden Kernfragen.
Also Leuchttürme ist ein total schönes Wort, Auch diese gibt's im Natural Wine Bereich. Siehe Trossen, siehe Maria und Sepp Muster in der Südsteiermark. Das sind so für mich Leuchttürme, um jetzt nur zwei Beispiele zu nennen. Heutzutage durch das soziale Medium Instagram folgt man irgendwie 10 Kanälen, dann ist man relativ schnell gut dabei. Es gibt die Raisin App, eben auch über Instagram, die immer informativ, sehr, sehr gut informativ arbeiten, da kann man sich reinlesen, auch aufs
Englisch. Den würdest du auf Insta empfehlen, wenn ich fragen darf?
Also ja, die ist Sommelier-mäßig oder Weinmäßig oder?
Allgemein, wo du sagst, wenn man dem folgt, dann die Jungs sind up to date, die bieten guten Content und die sind vertrauenswürdig und versuchen nicht nur von einem zum nächsten zu springen, um möglichst viel Reichweite zu bekommen oder möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern sind vertrauenswürdig und hey, was die aufmachen, was die zeigen, ist vielleicht auch von der Erklärung oder von allem cool.
Also die Raisin App ist ziemlich, oder Raisin gibt es auch als App, da kann man gucken, wo hat welcher Laden wie und Restaurant Natural Wine oder wo ist der nächste Salon. Die sind sehr, sehr sehr, sehr gut. Und dann gibt es, eben, die gibt es auch auf Instagram, die sind gut. Ich finde natürlich Offgrid muss man nennen, weil wir da eine tolle Arbeit leisten, meines Erachtens, auch für nicht nur für Süddeutschland, sondern im Allgemeinen. Und es gibt dann andere tolle Leute wie in Österreich, zum Beispiel Weinskandal, wenn man sich da die letzten Posts durchliest, wie die über das Thema Responsibility sprechen. Responsibility is a powerful drug. Part 1, 2 und 3 ist es super gut. Und das kann ich so auf jeden Fall empfehlen. Ja.
Mhm. Ja. Gut. Da hat man schon drei, wenn man sich da so ein bisschen reinliest, da hat man genug zu tun. Also braucht man ja auch keine 10 oder 20 Beispiele. Nee,
ich glaube auch.
Ich glaube, man kommt dann von einem zum nächsten ganz automatisch.
Richtig, Literatur, genau. Literatur,
wo du sagst,
das Literatur, wäre, was? Also, ich bin schon Literatur-Fan, auf jeden Fall. Ich kaufe mir auch diverse Bücher. Wie heißt denn das von Aaron, das Natural Wine Book? Boah, das muss ich selber gerade mal nachgucken. Das ist super. Dann klar, dieses Natural Wine Book von Isabelle Legeron, der ja Gründerin von der Raw, das habe ich mir damals auf Deutsch und auf Englisch durchgezogen. Da muss man auch sagen, da stehen ja schon Betriebe drin. Da stehen Weine drin. Mhm. Ich glaube, das ist so der richtige Türöffner für jemanden, der sich damit beschäftigen möchte, weil das ist wirklich von Grund auf, wird da alles irgendwie beschrieben und die Art und Weise, aber eben auch die Anbaugebiete, die Rebsorten, die Winzer und Winzerinnen, und das würde ich, damit würde ich auf jeden Fall anfangen. Ich finde, Surkis Buch kann man auch machen, auf jeden Fall, das ist halt sofort was auf Deutsch. Und eben das letzte, was ich jetzt geholt habe, war von Aaron. Wie heißt denn das? Kriegen wir gleich auch noch raus irgendwie.
Super. Also hilft.
Genau, der Aaron hat eine tolle Instagram-Seite, der hat auch einen tollen Newsletter. Not Drinking Poison. Ohne das jetzt ins Detail zu gehen, aber da kann man sich doch durchaus mal mit beschäftigen. Not Drinking Poison. Mhm. Ja.
Werden wir auf alle Fälle auf dem Blog nochmal hinterlegen. Das ist vielleicht ein ganz guter Gedanke, dass wir da ein paar Bücher empfehlen, die man sich einfach mal antun kann und lesen kann. Mhm. Und eine Sache fand ich ganz interessant, als du sagtest, du hattest die Situation, als ihr es ernst entdeckt habt oder den Laden gefunden habt, ihr habt eine Flasche Wein getrunken und du hattest so viele Fragezeichen. Ist es interessant, wenn Wein für dich Fragezeichen aufwirft, und ist es interessanter, als wenn er Antworten gibt, oder kann man das gar nicht so differenzieren?
Kann man nicht so differenzieren. Es war nur dieser eine Augenblick, der mich so sehr eingenommen hat, der mich bis heute beflügelt, und ich rede jetzt 9 Jahre später immer noch davon.
Wie fing das bei dir an? Also wann kamst du nicht nur zum Natural Wein, sondern allgemein zum Wein?
Wie hast du das? Also ich komme ja vom Kaiserstuhl.
Gut, als Badischer, gut, das ist sehr einfach, da wird man ja damit mit der Muttermilch
automatisch. Ja, leider, irgendwie. Also ich muss auch dazu sagen, ja, dass ich ganz klassisch die Hotelfachausbildung gemacht habe, damals in Breisach, und damals der Badische Winzerkeller in Breisach, ich glaube, drittgrößte Kellerei Europas war, und die waren, wir waren Tochterunternehmen des Hotel am Münster damals. In 2002 war das, glaube ich, habe ich die Ausbildung gemacht, 2002, 2003 oder sowas. Und da gab's natürlich nur diese Badische Winzerkeller Genossenschaftsweine. Und jetzt hat mich gar nicht interessiert, weil ich war ja 18 und ich hatte einen Führerschein und ich fand Autofahren richtig geil. Und ich habe 3 Jahre gar nicht richtig getrunken, muss ich sagen. Ich habe mich damit null beschäftigt. Und die Hotelfachschule damals in Villingen-Schwenning war ja auch eher, was, die war absolut schwarz-weiß. Und da hat man ja sehr alte Sachen beigebracht bekommen, ob das jetzt Serviertemperatur ist oder was zu was getrunken werden muss. Und was Gott sei Dank auch irgendwann aufgebrochen wurde, auch durch eigene Erfahrungen. Und ich bin dann an die Mosel gegangen tatsächlich und war da in Mülheim an der Mosel im Richtershof, kleines privat geführtes Hotel, gibt's glaube ich heute immer noch, ich glaube mit paar 30, irgendwie 30, 33 Zimmern oder sowas. Und da hat's irgendwie angefangen, da gab's hauptsächlich nur Moselrieslinge, weil die Leute vor Ort wollten es ja auch alle trinken, die Gäste, die dort ankamen. Und ich weiß noch, bis heute gab es so eine Teildienstpause. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, Teildienst, aber ich glaube, du kennst es auch noch von früher. Und dann hat man so Zimmerstund oder Teildienstpause von offiziell 3 Stunden. Es war dann meistens dann doch nur 1 Stunde. Und dann hat mein Sommelier damals gesagt, hey, hast du Lust, wir fahren nach Brauneberg, Wein probieren. Und ich so, ja, hab ja sowieso nichts zu tun, so ungefähr, hab ja gerade Pause. Und dann bin ich mit rüber, dann waren wir bei Fritz Haag. Ich glaube, der hat damals im Gaumelieu Kollektion des Jahres oder sowas gemacht. Vielleicht war das 2005, 2006, ich weiß es gar nicht mehr. Oder früher, ich weiß es nicht mehr. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Weine waren. Also irgendwie natürlich kristallin. Und damals haben wir das auch hoch und runter ausgeschenkt. Aber es war eher dieses, boah, jetzt guckst du da aus dem Verkostungsraum auf die Brauneberger Jufa-Sonnenuhr. Und es war so ein Aha-Erlebnis. Und eine Woche später waren wir in Trittenheim bei dem weiteren Weingut. Und dann habe ich gemerkt, boah, krass. Du bist ja hier umgeben mit Prunklagen, mit Winzern, wo sich weltweit irgendwie Leute prügeln, und dann beschäftigt man sich mit der Geschichte. Dann geht man irgendwie 100 Jahre plus zurück und merkt, ah krass, Moselriesling war mal weltweit, oder Rheinriesling damals genannt, mit dem Rheingau auch zusammen, weltweit Nummer 1. Und hä, wo? Und dann habe ich mich so geschichtlich auch sehr dafür interessiert und bin dann wirklich immer an meinem freien Tag zu den Weingütern. Und irgendwie Willi Schäfer war damals in Grach mein Nachbar, und dann Ernie Losen war ein Stammgast von uns, und dann konnte man damals da einen Termin ausmachen, reinspazieren und sich durchprobieren und durch die Weinberge spazieren und wandern. Und so habe ich dann einmal die Mosel hoch und runter probiert, und es war ganz toll, und es waren so eben 2,5 Jahre.
Da warst du dann Wein infiziert, also das war für dich der Auslöser, dieser eine Nachmittag oder vielleicht auch der Kickerabend mit Drossen Junior, wo du mit einmal, ja, von heute auf morgen, bumm, und ich bin Wein, mein Leben ist Wein. Gab es da ein Vorbild? Also hattest du jemand, war es der Sommelier dort, der dich an die Hand genommen hat und dir Wein erklärt hat, oder gab es,
ja,
oder
schon ein bisschen vielleicht? Aber es kam viel, viel später. Eigentlich war es so, dass mich Wein noch gar nicht so gepackt hat. Ich habe eher verstanden, oh, ich bin hier in einem Weinanbaugebiet, was zu einem respektiert wird, aber wo es einen Art von Wein, dem Riesling, einmalig, also dieses aneinanderhängende Anbaugebiet, Mosel mit allen seinen Kurven und links und rechts, gibt es ja so nicht nochmal, wird. Und das hat mich schon dann fasziniert, weil ich es verstanden habe. Oder auch nicht, vielleicht bis heute nicht, ich weiß es gar nicht. Aber das hat mich infiziert. Und es war gar nicht also man hat dann angefangen mit dem Thema Wein zu arbeiten und dann im Restaurant auch Weinbegleitung auszuschenken und dann zu verstehen, was passiert, was funktioniert jetzt da. Und es war total beeindruckend irgendwie, aber was wirklich eher hängen geblieben ist, war dann die Berlin-Zeit. Ich bin dann nach Berlin und gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt einfach mal bei den 4 oder 5 besten Restaurants damals. Das war Brandenburger Hof mit der Quadriga. Damals hat Bobby Breuer noch gekocht. Ist dann aber Sauli Kempein, der Finne, geworden. Und im Fischers Fritz, Hugos, was war denn noch? Hieß es Regent oder? Nee, das war das Ding.
Das war Fischers Fritz, das Regent.
Genau, wie hieß denn dieser andere Apparat im Westen, Nähe Kudamm, beim Adlon? Zoo dort? Nee,
so, Adlon oder nicht? First Floor, das.
First Floor.
Genau.
Hieß der Gunnar Tietz?
Mit Gunnar Tietz. Gunnar
Alter, Tietz, genau. So ein Gerät. Und und zum Beispiel da habe ich mich auch beworben und hatte dann überall so meine Vorstellungsgespräche. Und irgendwie bin ich im Brandenburger Hof gelandet, damals als Kommi. Ich glaube, als Kommi-Sommelier vielleicht sogar. Ich weiß es gar nicht. Irgendwie war es auch interessant, weil ich kam von der Mosel und ich war da, wurde betitelt als Bankett-Serviceleiter. Also ich habe da irgendwie das Arrangement-Restaurant geleitet und die ganzen Hochzeiten und hatte da irgendwie mein kleines Team mit, wie alt war ich da, 24 oder sowas und fand das ganz toll. Weißt du, da so eine Arroganz ausgestrahlt, so vielleicht auch eine unbewusste, aber auch eine tatsächliche Arroganz als Schutzschild. Ich glaube, das haben viele junge Menschen bis heute noch, ohne jemanden persönlich zu nahe zu treten, aber das ist auch schon mein kritischer Punkt mit der Szene, dass sich zu viele, oder nicht zu viele, aber manche zu wichtig nehmen, so rum gesagt, aber vielleicht auch, weil sie es nicht besser wissen, weil diese Arroganz als Schutzschild dient, und die habe ich dann ganz klar im Brandenburger Hof abgelegt, weil ich einmal gebrochen wurde, und wir hatten damals einen Direktor, ich weiß gar nicht, ob ich ihm, genau, Markus Otto Graf, ich weiß gar nicht, ob ich ihm danken soll oder nicht. Ich habe ihn auf der einen Seite, die platzt mir bis heute die Hutschnur, auf der anderen Seite sage ich danke. Weil der hat mir schon irgendwie eine Art von Demut beigebracht, die mich bis heute beflügelt. Und wir hatten halt damals, also ich dachte, ich bin jemand, kam nach Berlin, ich war nix. War ja auch so. Und wir hatten damals, muss ich auch immer dazu sagen, finde ich ganz wichtig, auch in allen Betrieben, eine Weinkarte. Die habe ja nicht ich geschrieben. Da gab es ja ganz viele tolle Leute. Wer war da vorher da? Der war Thomas Matthias Sommer, Datan. Matthias Datan. Also es waren, oder war Thomas Sommer nicht sogar? Ich glaube, der war sogar Kommissar-Sommelier von Matthias Datan damals. Auf jeden Fall haben die ja Weinkarten geschrieben, damals mit 1001 Positionen, nur deutscher Wein. Und war irgendwie damals im Gourmelot Weinkarte des Jahres. Als ich angefangen hat, war Feinschmecker Weinkarte des Jahres. Waren damals noch Auszeichnungen, die irgendwie was gezählt haben. Aber ich konnte ja gar nichts dafür. Ich habe die ja eigentlich nur übernommen und weiter gepflegt, aber ich habe sie ja nicht geschrieben und bis zu Ende gedacht. Und das weiß ich bis heute noch. Ich habe da als Kommi oder Kommi-Sommelier angefangen. Und damals hatten wir den Maitre Vedert, der kam aus dem Aqua. Auch da Grüße. Mit dem habe ich dann später noch im Waldorf Astoria bei Milly Sullis, bei Pierre Garnier gearbeitet. Und der hatte irgendwie einen, wir hatten damals, glaube ich, 6-Tage-Woche, hatten montags noch auf und er hatte mal einen Tag frei oder krank, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hieß es auf einmal, Michelin-Tester ist da und wir brauchen einen Sommelier. Und dann hieß es, ah, der Geiler, der kommt auch aus dem Badischen und der war an der Mosel, der macht das jetzt. Und dann wurde ich so ins kalte Wasser geschmissen und dann habe ich irgendwie schwimmen gelernt und dann gab es kein Zurück mehr. Und das war schon so ein Schlüsselerlebnis für mich in Berlin, mit Mitte 20, da so eine Weinkarte zu haben. Und es ging ja, es war hoch und runter. Also wir hatten ja alles aus Deutschland, alles. Jedes Anbaugebiet, alle namhaften Winzer, auch die kleinen Sachen, die ganzen Versteigerungssachen, und das war ganz toll irgendwie. Und natürlich kam man dann irgendwann an seine Grenzen und hat man gemerkt, ah, jetzt braucht man ja eigentlich jetzt auch mal was Internationales oder eine andere Rebsortenstilistik. Mit Riesling kannst du auch nicht alles abdeckeln. Klar gab es noch andere Rebsorten, aber das habe ich tatsächlich 3 Jahre durchgezogen.
Darf ich nur fragen, wie du gebrochen wurdest oder dir Demut beigebracht wurde? Nur rein aus dem Verständnis, weil das so im Rauf steht und Überstunden, okay. Aber es war nicht so rein mental oder rein von der Erniedrigungs-, Demütigungsebene oder sonstiges oder irgendwie das.
Es gab eine Situation,
wurde oder?
Es gab schon eine Situation, da wurde man dann mal in einen geschlossenen Raum zitiert, man ist flennend rausgegangen. Ja. Also man hatte da auf jeden Fall, wurde man da emotional gepackt. Also es war mit Überstunden und also mit vielen, vielen Stunden und auch gab es solche Situationen, ganz klar. Ja.
Findest du sowas manchmal in gewisser Weise nicht rein menschlich ethisch, aber von der Situation gerechtfertigt, weil man ja auch ganz viel Stress hat? Man hat ja, keine Ahnung, Klientel auf der anderen Seite, die vielleicht immens viel Geld bezahlen, ganz große eine Erwartungshaltung haben. Man arbeitet in einem Haus, wo eine Erwartungshaltung ist. Und dann funktioniert man nicht, dass so eine Situation dann doch erklärbar sind? Oder
was heißt nicht funktionieren? Wir haben ja schon funktioniert, aber wir haben halt, wir mussten halt 12, 16 Stunden funktionieren und es war damals in der Gastro irgendwie tagtäglich. Es war ja nicht eine Ausnahme, es war ja schon 3 Jahre durch. Ich muss sagen, in anderen Betrieben, also ich wünsche es keinem. Ich würde es auch keinem empfehlen. Ich würde es persönlich wieder so machen, aber ich würde es mir wünschen, wenn es das heutzutage nicht mehr so ist oder nicht mehr passiert. Und es gibt ja ganz viele tolle Betriebe, wie zum Beispiel Billy mit dem Nobelhart, die das ganz anders machen. Und ich finde schon, in der Gastronomie darf die Person, die kellnert, bedient, Gastgeber ist oder Gastgeberin oder die Weinflasche aufmachen darf, darf durchaus mehr Respekt gezollt werden. Und der war damals definitiv nicht so vorhanden, weil gerade diese Leute mit dem Geld, die haben dich eigentlich rumgeschickt, wie sie wollten. Und du hast halt einfach gespurt. Und ich würde es keinem empfehlen. Ich fände es gut, wenn es das nicht mehr so geben würde. Aber ich hätte es damals, also man ist Mitte 20, man ist voller Energie, man war beflügelt von der Stadt, von Berlin. Man hätte ja nach 3 Monaten, so war der Durchschnitt, also die meisten haben 3 Monate durchgehalten, Probezeit. Ich habe es irgendwie dann 3 Jahre geschafft und es war ganz toll. Und dann wurde ich auf die erste Weinreise eingeladen, damals irgendwie nach Österreich, legendär mit Wein und Glas, und Gerhard Retter saß vor mir und ich dachte, krass, dieser Typ, und wo darf ich denn jetzt überall hin? Und man ist da Österreich hoch und runter gefahren und es war ein ganz tolles Erlebnis, und diese Weinreisen waren dann doch durchaus prägend. Und dann habe ich gemerkt, ah ja, okay, ich habe das ja nicht verstanden, darf ich da jetzt mit, weil ich einfach spure, aber ich habe das damals schon gerne gemacht, also Gastronomie und Kellner sein, Wein auszuschenken, hat mir schon unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe es sehr, sehr, sehr gerne gemacht, bis heute noch, wenn ich irgendwo bin. Aber heutzutage, durch die Lebenssituation und Familie und Frau und 2 Kindern, haben wir eben bewusst gesagt, dass das so nicht mehr geht. Und ich glaube, 2020, als wir den Entschluss gefasst haben, wäre damals das ist schon eine andere Situation gewesen, könnte ich mir weiterhin vorstellen, so zu arbeiten in der Gastronomie, aber halt nicht mehr mit 12, 14, 16 Stunden Tagen und 6 Tage die Woche, muss man ja auch immer dazu sagen, weil das geht einfach nicht mit.
War ja für dich auch eine relativ lange Strecke, also bist ja nach dem Brandenburger Hof bist du direkt ins Rutz, oder?
Also nee, das war so, ich habe dann nach 3 Jahren gesagt, hey, ich bin jetzt 3 Jahre da, ich bin jetzt 27, ich möchte die Chance nochmal nutzen, mal abzuhauen, nach Neuseeland war das damals, weil ich hatte vorher keine große Reise und ich fühlte mich mit 27 reif, zu sagen, hey, ich gehe alleine da nach unten und habe mir auch den Ort bewusst ausgewählt, weil es war so weit weg wie möglich und es gab Wein. Und das war ganz witzig, weil ich dann Juli, August, September, genau 3 Monate hatte ich frei, Zeit sozusagen. Und habe dann auf einem Watergate Open Air Billy getroffen und wir standen an der Theke und wir haben dann Weinschorle, glaube ich, getrunken. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas haben wir uns reingezischt und dann habe ich gesagt, du, Billy, brauchst du eigentlich eine Aushilfe, die gerade auslaufen kann und 2 Teller tragen kann für die nächsten Monate? Dann meinte er, ja, kommst du halt vorbei. Und dann weiß ich noch, war ich dort an einem Dienstag, er hat mich nach Kaffee gefragt, ich sage, Kaffee trinke ich nicht. Und dann meinte er, hey, wie, du trinkst keinen Kaffee? Du gehst nach Neuseeland, trinkst keinen Kaffee? Dann hat er mir ein Flat White gebracht und das, seit dem Zeitpunkt trinke ich Kaffee. Also Billy hat mich da irgendwie zum Kaffeetrinken gebracht, weil der so gut war und ich vorher nur schlechten Kaffee getrunken habe und oder auf gesagt habe, das schmeckt mir einfach nicht, ist mir zu bitter. Und dann war ich dort tatsächlich Aushilfe bis Ende September oder sowas und bin dann im Oktober nach Neuseeland für ein halbes Jahr und war da auf 2 Weingütern, so Work and Travel, wie man es kennt. Man holt sich da irgendwie einen kleinen Bus mit 300.000 Kilometern und reist rum und es war total schön. Und die letzte Zeit war ich dann auf der Südinsel im Norden bei den Marlborough Sounds, bei Hans Herzog, ein Schweizer Pärchen, die in den 90ern ausgewandert sind. Und es war ganz toll. Die hatten damals in Zug bei Zürich ein Sterne-Restaurant und haben dann dort ein Weingut aufgemacht mit einem Bistro und mit einem Gourmet-Restaurant. Und ich habe dann, durfte morgens im Weinberg arbeiten oder im Weingarten. Es war ein aneinanderhängendes Stück, was ganz schön war, weil direkt Flussnähe, kein Nachbar. Und habe das bis mittags gemacht, habe mich dann kurz hingelegt und habe dann abends das Restaurant geschmissen. Und es war total toll. Und ja, das war eine sehr schöne Erfahrung. Und dann bin ich zurück und dann wollte ich tatsächlich damals mit bei Ivo Ebert im Rheinstoff anfangen. Der hatte mich gefragt, ob ich da der Nachfolger von Steve werden möchte und hatte da auch mein Probearbeiten. Dann hieß es aber, hey, Steve bleibt doch noch. Und dann bin ich mit am Rutz vorbeigelaufen, weil die ja direkt so in der Nachbarschaft sind. Und dann habe ich da schon auch wieder angeklopft. Ich glaube, ich war dann auch noch mal dort, direkt danach Neuseeland, 3 Monate dort als Aushilfe. Und irgendwie war da eben auch noch mal der Vedat Hadžiabdžić und der im Gespräch gerade war und hat das Les Ulis bei Pierre Garnier im Waldorf Astoria aufgemacht als Maitre. Und der hat mich gefragt, ob ich einer von 3 Sommeliers werden möchte. Und dann meine ich, was, 3 Sommeliers? Ja, wir haben 16, ich glaube, wir waren 14 KellnerInnen und 3 Sommeliers. Und es war ein Riesenteam, Riesenrestaurant, à la carte, mittags, abends. Wir hatten auch 6 Tage, Montag bis Samstag. Und das war, da habe ich dann irgendwie ja gesagt. Und dann war ich bei so einer Hoteleröffnung dabei, Soft Opening. Und dann war das schon sehr klassisch, im maßgeschneiderten Anzug und Manschettenknöpfe da rumzurennen und irgendwie da so einen Champagnerwagen im Wert von einem Kleinwagen rumzufahren mit 6, 7 verschiedenen Sprudelsachen drin, vom deutschen Winzersekt bis zum Jahrgang Champagner und Hauschampagner und sowas. Und es war sehr klassisch und eine mega, mega Küche. Also Pierre Garnier kam ja dann auch immer, ich glaube, 2, 3, 4 Mal im Jahr persönlich vorbei und hat Menüs entworfen, hat mitgekocht und es war sehr nah alles und ich habe mich da sehr gut mit allen verstanden. Und dann gab es irgendwann einen Umbruch hier, Hans-Martin, Adlon-Sommelier, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist, ich glaube schon.
Natürlich
der ist war er noch ein, da. Ja, der war ein Sommelier. Echt? Der wollte immer dorthin. Es war lustig, vor Neuseeland. Ich habe im Brandenburger Hof gekündigt und damals waren ja Sommeliers rar, bis vielleicht heute noch. Und er hat mich Boris Hebel angerufen, hat gesagt, hey du, bevor du abreist, du sollst dir mal was anhören. Da meine ich, ja, wie anhören? Ja, komm mal ins Adlon. Meine ich, wie soll ich ins Adlon kommen? Ja, zieh dir mal einen Anzug an, Bewerbungsgespräche. Meine ich, ja, nee, ich gehe aber weg. Und dann hatte ich tatsächlich im Adlon ein Bewerbungsgespräch als Sommelier fürs Esszimmer. Aber es war natürlich für die Katz, weil ich gesagt habe, hey, ich gehe jetzt weg. Wir können uns gerne in einem halb, dreiviertel Jahr oder Jahr sprechen. Ich wusste ja nicht, wie lange ich wegbleibe. Also es war auch lustig. Und dann
Sebastian Höppner müsste dabei gewesen sein, oder?
Nee, der kam erst an. Der lustigerweise, der war ja auch, ich glaube, im Brandenburger Hof Nachfolger von mir.
Ja, genau.
Und ja,
ist jetzt im Rutz.
Ist jetzt im Rutz. Ich habe ab und zu schreiben wir, das ist ganz lustig. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall war das eine ganz tolle Erfahrung mit sehr viel klassischen Wein und sehr viel klassischen Weinbegleitung. Obwohl ich Weinbegleitung auch immer sehr kritisch gesehen habe, bis heute noch. Und dann irgendwann war Billy essen, ich glaube, mit Marco Müller und ich glaube Carsten Schmidt, irgendwie so in der Konstellation. Und irgendwann hat mich Billy bei einem Weintasting, was wir in einem Nebenraum hatten, ich glaube vom Weingut Künstler oder sowas, zur Seite genommen und meinte, hey, sag mal, willst du eigentlich mein Nachfolger werden? Und ich war total geschockt im Positiven. Weil ich muss dazu sagen, das Rutz, da habe ich mich früher nie beworben bei diesen 5 Restaurants, weil auch da, obwohl ich diesen Begriff noch nicht kannte, aber da spürte ich schon, da ist eine gewisse Demut. Da ist ein gewisser Respekt, der größer ist, der, was ich damals nicht beschreiben konnte. Und was die damals gerissen haben, bis heute noch, ist für mich ganz weit oben. Und ich habe mir das dann angehört und bin dann tatsächlich nach genau einem Jahr Service, also ich war so 1,5 Jahre dann im Lesolist mit Soft Opening und sowas, dann im Rutz, und da wurde ich dann als Sommelier vorgestellt und wurde da als Nachfolger von Billy Wagner, und ich habe das gar nicht so richtig gerafft, was es für eine Größenordnung hat. Und ich muss schon sagen, dass Billy in der Zeit, als ich Aushilfe war und in der Zeit, wie wir eine Übergangsphase hatten, die prägendste war. Also ich würde sagen, dass er schon da mein Mentor war und bis heute noch großes gastronomisches Vorbild. Also lustigerweise haben wir dann auch noch im selben Haus gewohnt in Kreuzberg. Ich im Westflügel, eher vorne, und dann haben wir uns noch öfters gesehen, und das ist sehr innig geworden, und er hat mir da echt tolle Sachen gezeigt und auch da so Speisenkombinationssachen, die ich dann erst verstanden habe. Also vorher war das alles irgendwie nur Bauchgefühl und Blindflug, und es muss halt irgendwie passen mit allem irgendwie drumherum, die Rebsorten und Anbaugebiete und keine Wiederholung. Man hat ja dann so Vorgaben von F&B und Maitre und Küchenchef, und jeder spricht ja dann so rein. Aber da war zum ersten Mal, dass er mir Sachen hingestellt hat und die dann mich eingenommen haben, einfach geprägt haben. Und ich dachte, war krass. Zu dem Tatar, weiß ich bis heute noch, gab's Manzoni Bianco Rutz Rebell, also mit Schalenkontakt von Foradori gemacht. Und bei mir früher, eben, was ist es jetzt her, über 20 Jahre in der Hotelfachschule, wurde uns damals wirklich beigebracht, Tatar-Speisen-Kombination. Ja, für die Damen in Prosecco, weil die mögen ja was mit Sprudel, und für die Herren ein noch schwerer Rotwein. Funktioniert meines Erachtens beides nicht. Und dann stellt er mir da sowas hin mit einer Textur, mit Gerbstoffen, Tannin. Und auf einmal funktioniert das, und ich dachte, Wahnsinn, krass. Und diese Weinkarte damals, also auch, was wir da durchgeschossen haben an deutschen Riesling, und es hat halt auch super gut zu der Küche funktioniert. Und wir hatten, glaube ich, Weinbegleitung an die 70% plus, und da hatten wir sehr viel Vertrauen auch von unseren Gästen. Und es hat mega viel Spaß gemacht, und auch diese Linie, die er da mit Rutz Rebell gemacht hat, die war für die damaligen Verhältnisse revolutionär, rebellisch. Das hat Grenzen überschritten und im Positiven, und es waren damit auch nicht alle happy, und dann hieß es, wie kannst du da so einen naturtrüben Sauvignon Blanc von Neumeister hinstellen? Und es war aber zu diesem Fenchel-Kohlrabi-Gang mit Brühwürfel das beste Match, was du dir vorstellen kannst. Und die Leute haben es gefeiert. Und das war doch durchaus sehr prägend, die Rutzzeit. Und mit einem tollen Team, also mit Falco, der bis heute noch da ist, also Hut ab für seine Leistung. Wenn man da über Deutschland, über Hospitality, Gastfreundschaft nah am Gast, ist er für mich ganz weit oben. Und auch das ganze Küchenteam, das waren drei ganz tolle Jahre und auch schwierige Jahre, weil wir hatten, waren ja an gewisses Konzept gebunden, an gewisse Weine gebunden und erst danach die meine Nachfolgerin, es gab ja noch jemanden dazwischen, aber erst durch Nancy hat die gesagt, nee, so nicht, ich mach was ich will, im allerpositivsten, und hat dann, durfte einkaufen, wo sie wollte, und hat dann doch durchaus das nochmal umgeschmissen. Und aber die Weinkarte damals, wir hatten, glaube ich, 800 Positionen, 400 davon deutsche Riesling, hoch und runter, 10 Jahrgänge, große Gewächse hoch und runter. Du konntest 96er Pechstein von drei verschiedenen Weingütern trinken nebeneinander. Und das haben die Leute auch wahrgenommen, ob das jetzt unten in der Weinbar war oder oben im Restaurant. Also eher unten in der Weinbar, weil oben dann doch sehr viel Weinbegleitung ging. Und das war super. Also es war eine grandiose Zeit und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Aber dann war es wieder der Billy, der gesagt hat, also ich war im Nobelhart sehr viel, weil meine Frau dort Sous-Chefin war für 4 Jahre und ich sie zur Arbeit begleitet habe oder abgeholt habe und ich dadurch auch viel dort war, probiert habe, gegessen, getrunken, aber halt auch in Gesprächen waren und schon gemerkt, okay, da ist gerade noch was anderes, es passiert gerade noch mehr und auch weintechnisch. Und Billy dann schon mich einmal zur Seite genommen hat und gefragt hat, hey, sag mal, willst du im ersten 3-Sterner Berlins arbeiten? Hat er damals so gesagt. Und ich meine, was, nee, wie, wo, ja, natürlich, ja, nee, mach ich doch, werde ich bald oder keine Ahnung. War vielleicht der Anspruch nie geschafft. Und er meinte, nee, ich war hier im Wedding in der Wohnung essen und es war es. Das ist die krasseste Erfahrung überhaupt und es wird das erste 3-Sterne-Restaurant. Da hat er auch damals so das laut rumposaunt in seiner Art und Weise. Und dann habe ich die Ernst-Jungs kennengelernt, also Dylan und Spencer. Und die haben mich auch im Rutz besucht und wir haben dann, habe ich sonntags bei deren Supper-Club auch mal ausgeholfen, ich war da noch im Rutz und habe dann mit Absprache dort geholfen. Und da habe ich dann auch so die ersten traditionellen Weine mitgebracht und habe gemerkt, ah, das funktioniert zu dem Essen ja gar nicht. Und dann haben die mir Weine gezeigt, ob das jetzt aus dem Jura war, aber auch aus der Pfalz von Odinsthal oder eben Trossen. Und dann merke ich, oh krass, das funktioniert ja zu dem Essen. Und dadurch ist das eigentlich entstanden. Und dann kamen wir mehr und mehr ins Gespräch, haben ein Jahr lang uns kennengelernt. Es war wirklich wie in so einer Beziehung und einen ersten Kaffee, dann war man mal aus, dann war man mal essen und trinken, dann war man mal zusammen in Paris essen und trinken und hat gemerkt, ah ja, krass, okay, in diese Richtung könnte es gehen. Und dann ist es das Ernst geworden. Nach 3 Jahren Rutz, unter Tränen, habe ich dann dem Falco gesagt, du, ich muss dir was sagen. Und das war, ja, wie wenn man eben eine Beziehung oder so beendet. Es war schon mit viel Liebe verbunden und schmerzhaft auch. Was ja auch eine
intensive Beziehung ist. Also man trennt sich total da von Menschen, von eben auch im Lebensweg, den man selber gegangen ist und sieht dann halt mehr oder weniger, man weiß immer nicht, was besser ist, das Neue zu versuchen und das Alte nicht aufzugeben oder sich mit dem Alten, also daher kann ich das mehr als eigentlich nachvollziehen.
Viel zu oft hört man, und da nehme ich mich nicht von aus, Tradition und Innovation. Aber warum sagt man denn nicht Herkunft und Aufbruch? Oder Wurzel und Revolution? Oder vielleicht Ursprung und Vision? Vielleicht auch Erbe und Pioniergeist oder Beständiges und Umbruch? Denn genau das beschreibt die besten Weingüter der Welt absolut perfekt und ist somit auch ein Sinnbild und die Philosophie der Bodegas La Hora. Und auch ein großes Stückchen ein Spiegel des Gebietes, in welchem sich dieses besondere Weingut befindet. Das Ribera del Duero, Spaniens kraftvolle Antwort auf Bordeaux und Barolo, eine Landschaft von wilder Schönheit, die Weine hervorbringt, deren Kraft und Eleganz gleichermaßen überwältigen. Hier kämpfen uralte Tempranillo-Rebstöcke auf über 800 Metern Höhe in kargen, kalkigen Böden um jeden Tropfen Wasser, was den Trauben eine dramatische Tiefe an eine Intensität verleiht, die ihresgleichen sucht. Ribera del Duero ist keine Weinregion, Ribera del Duero ist eine Naturgewalt. Ein gnadenloses Terrain, das Reben an den Rand ihrer Existenz treibt, um daraus Weine von fast gewaltiger Intensität und unfassbarer Tiefe zu formen. Hier herrscht ein Klima der Extreme. Sengende Hitze am Tag, eisige Kälte in der Nacht, staubtrockenes Land, in dem sich die uralte Tempranillo-Rebe verzweifelt in den steinigen Boden krallt. Getrieben von purem Überlebenswillen. Das Ergebnis dieser fast brutalen Bedingungen sind Weine, die nicht nur getrunken, sondern erlebt, gespürt und regelrecht durchlitten werden müssen. Monumentale Tropfen voll schwarzer Frucht, brennenden Gewürzen, Leder und einer markenerschütternden mineralischen Spannung, die den Gaumen erbarmungslos herausfordert. Wer sich einem Ribera del Duero hingibt, begibt sich auf eine Grenzerfahrung, einen emotionalen Rausch, der die Sinne betäubt und zugleich hellwach macht. Die Weinberge von La Hora liegen auf einer Höhe von 800 Metern, was zu erheblichen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht führt. Diese Bedingungen fördern die Entwicklung von Trauben mit ausgeprägter Aromatik und frischer Säure. Die Böden bei La Hora und damit sinnbildlich in dieser Region sind vielfältig und reichen von sandigen Oberflächen mit Kalksteineinlagerungen bis hin zu Ton-Lehmschichten in den tieferen Lagen. Diese geologische Vielfalt trägt zur Komplexität und zur Mineralität der Weine bei. Die Hauptrebsorte Tinta del País ist eine lokale Variante des Tempranillo und bekannt für die Fähigkeit, das Terroir präzise wiederzuspiegeln. Historisch betrachtet hat die Ribera del Duero in den letzten Jahrzehnten einen bemerkenswerten Aufstieg erlebt und sich als eine der führenden Weinregionen Spaniens etabliert. Diese Kombination aus alten Reben, einzigartigen Terroir und innovativen Winzern hat Weine hervorgebracht, die internationale Anerkennung finden. Und perfekt werden diese extremen Gegebenheiten dieser Region durch die Bodegas La Hora gespiegelt, reflektiert und bestätigt. Die Wurzeln der Bodegas La Hora reichen zurück bis in das Jahr 2009, als das renommierte Rioja-Weingut Bodegas Roda beschloss, das Potenzial der Tempranillo-Traube außerhalb ihrer angestammten Heimat zu erkunden. Nach mehrjähriger Recherche fiel die Wahl auf die Region La Hora in der Ribera del Duero, bekannt für ihre alten Rebstöcke und das einzigartige Mikroklima. In Zusammenarbeit mit den erfahrenen Winzern Pedro und Pablo Balvas entstand ein Projekt, das auf nachhaltigem Weinbau und tiefem Respekt vor der Umwelt basiert. Und hier genau entfaltet sich die Geschichte eines Weins, der auf Wurzeln und Horizont trifft, auf Erfahrung und Weitblick, auf Bewährtes und Bewegung, auf Vertrautheit und auf Veränderung. Der sich nicht eliminierend, sondern in perfekter Harmonie vereint. Der Corimbo 1 2017 von der Bodegas La Hora. Während die alten Buschreben in traditioneller Weise gepflegt werden, kommen bei der Weinbereitung modernste Techniken zum Einsatz, um die Essenz des Terroirs unverfälscht ins Glas zu bringen. Diese Herangehensweise spiegelt sich im Corimbo 1 wider, der die Authentizität der Region mit zeitgemäßer Eleganz verbindet. Der Corimbo 1 2017 wird ausschließlich aus der autochthonen Rebsorte Tinta del País vinifiziert. Die Trauben stammen von über 40 Jahre alten Buschreben, die auf einer Höhe von etwa 800 Meter gedeihen. Diese Höhenlage trägt zur Entwicklung komplexer Aromen und einer ausgeprägten Frische bei. Schon immer, seit dem ersten Tag, lebt man auf diesem Weingut die Philosophie: Wir machen keine großen Mengen, wir machen große Weine. Der Corimbo 1 steht an einem interessanten Wendepunkt in der Entwicklung der Ribera del Duero. Weg von überextrahierten, alkoholstarken Bomben hin zu authentischen, terroirgeprägten Wein. Und das mit dem Know-how eines Hauses, das sein Handwerk seit Jahrzehnten in der Rioja perfektioniert hat. Der Unterschied: In La Hora lässt man nicht das technische System entscheiden, sondern die Rebe selbst. Die Ursprünglichkeit, die Buschform wird erhalten. Die Böden nicht maschinell bearbeitet, das Gras wächst zwischen den Zeilen. Ein Mikrokosmos für Mikroorganismen. Ein Ökosystem, das man schützt, nicht kontrolliert. Dieser Ansatz ist keine Marketingstrategie, sondern tief verankertes Qualitätsdenken. Und das Resultat zeigt sich im Glas. Der Corimbo 1 ist keine Momentaufnahme, sondern ein Wein mit Entwicklungspotenzial. 10, 15, sogar 20 Jahre Reifung sind nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich lohnend. Der La Hora Corimbo 1 2017 ist mehr als ein großartiger Rivera. Es ist ein neuer Ausdruck einer berühmten Region. Ein Wein, der seine Herkunft respektiert, aber nicht als Grenze, sondern als Ausgangspunkt versteht. Corimbo 1 2017 von der Bodegas La Hora ist fast ein Held. Mit festem Stand, im kastilischen Boden und klarem Blick auf eine neue Generation spanischer Weine. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Und dann bist du komplett in die Natural Wine Szene und ins Ernst gewechselt und warst dort mit Haut und Haaren und vier Jahre lang, genau.
Also wir haben ein Jahr lang damals ohne Restaurant, das Restaurant gesucht, waren bei vielen Ämtern, haben Pop-Ups gemacht, Zapperclubs, weil wir mussten ja irgendwie überleben, haben die ganzen Milchbauern und Gärtnerinnen in Brandenburg und so besucht. Damals war die Logistik noch nicht so vorhanden und auch noch Mietautos, diese, was man sich da für einen Tag oder Stunden leihen kann, war auch noch schwierig. Wir sind wirklich mit Zug und Fahrrad rausgefahren und hatten sowieso gar kein Geld, um uns auch mal ein Auto zu mieten. Das kam erst dann später, wenn mal Besuch da war und wir dann mehrere Leute waren, dann sind wir mal mit dem Auto rausgefahren oder irgendwann hatten wir dann auch ein eigenes, aber die ersten drei Jahre nicht. Und das war ziemlich viel Arbeit, vor allem zwei Native English Speaking People, Küchensprache war Englisch, also auch das Jahr Vorbereitung, aber ich dann als Deutschsprachiger konnte dann halt die ganzen setz ich mal mit Brandschutz auseinander, also und dann noch gleichzeitig mit Akustik und das in einem Raum, wo vorher keine Gastronomie drin war, sondern ein Spielcasino, das war unheimlich viel Arbeit und dann braucht man, war man auch das Sprachrohr mit den Architekten oder mit, also nicht nur die auch, aber mit den Küchenbauern und mit den Gewerken, die vor Ort waren, die auch nochmal eine eigene Art von Sprache sprechen, meine ich nicht abwertend, sondern einfach, ist ja einfach vor Ort auf dem Bau dann nochmal anders und da war man natürlich so die Zwischenperson und hat alles Mögliche geregelt und das war schon sehr prägend und gleichzeitig ist man halt an die Loire gefahren und war zum ersten Mal auf der La Dive und es war, man hat gar nicht gewusst, wo vorne und hinten ist und es war was komplett Neues und so ging das, war sehr intensiv das erste Jahr und dann ab Tag 1, wie wir aufgemacht haben, wir haben ja jeden Tag das Menü gewechselt, mehr oder weniger, wir haben jeden Tag die Weinbegleitung gewechselt, mehr oder weniger, wir hatten dann einen Durchschnitt von 90% Weinbegleitung und dann habe ich das auch manchmal erst gerafft. Also ich habe ja vieles aus dem Bauch gemacht. Ich konnte ja alles wurde ja frisch zubereitet, frisch gegrillt, frisch gekocht. Wir haben uns keine Gerichte vorgekocht, wie man das sonst so kennt. Und dann sitzt man da am Dienstag 14 Uhr mit 6 Gläsern Wein und probiert wie, wo, was, Säure, Bitterkeit, was Süße, was funktioniert jetzt, sondern wir haben einfach gemacht und es hat funktioniert. Und
es gab kein Menü, sondern du kamst zur Arbeit und dann wurde aus dem Steinboot mit einmal eine Rotbarbe und
du musstest kreativ
das Imaginär dir vorstellen, wie du es da miteinander abstimmst oder gab es dann schon doch einen Plan?
Es gab schon einen Plan, wenn wir gesagt haben, man wusste jetzt, im Sommer gab es halt so viele Produkte, wir sind ja sehr saisonal gegangen und mini-saisonal, dann gab es halt mal 40 Gänge. Aber sonst haben wir gesagt, mindestens 24 sollten es schon sein, so von der Abfolge her. Es gab es aber eher selten, so 28 war Durchschnitt damals, oder 30, sage ich jetzt mal, oder ja, 30 plus. Und tatsächlich, der morgendliche Markt hat schon entschieden, was dann gekocht wurde.
Gab's so wie man sich das romantisch vorstellt.
Ja, tatsächlich. Also Spencer ist zwei, drei, vier Mal die Woche entweder rausgefahren oder kam dann von unserem Spargelbauern in Brandenburg, der an der Havel, der ohne Folien arbeitet und der aber niemanden beliefert und man musste da rausfahren und das abholen. Der kam dann halt irgendwie nach dem Spargelstechen um 12 Uhr und hat gesagt, guck mal hier Spargel, oh geil Spargel, wie schmeckt der? Okay, können wir den so machen? Und dann wurde der mit integriert und Ja, schon romantisch irgendwie. Und guck mal hier, unsere Gärtnerin Branka, die hat das und das für uns geerntet und dü-dü-düm. Und dann ging das so ab und dann hat sich das Menü aufgebaut und okay, welches Fleisch oder Fisch nehmen wir heute? Wir haben im Sommer fast keine also wenn unser Fischer dann Aal gefangen hat, hat Dylan Aal gegrillt für 4 Stunden und da Gräten rausgezogen für mehrere Stunden und dann gab's halt nur einen Fischgang und sonst war es halt mehr oder weniger vegetarisch, will ich jetzt nicht sagen, weil wir haben ja auch viele mit Dashis gearbeitet und das musste man auch dann irgendwie neu lernen, dass es viel feiner und zarter war und nicht irgendwie eine kräftige Brühe mit viel Umami, sondern eine andere Art von Umami und eine Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit habe ich dann halt in diesen Wein wiedergefunden und dann ging halt mal ein Wein zu einem Gang, mal zu drei, mal zu vier, dann mal wieder zu zwei. Und das habe ich dann wirklich so frei gemacht, was da war, was funktioniert hat. Aber ich habe da nicht auf Labels oder so geguckt, weil die meisten Weine kannten in Deutschland keiner. Aber ich weiß bis heute noch, als dann die ersten dänischen Gäste kamen oder aus Belgien oder Holland, die haben gesagt, was, du machst das in der Weinbegleitung? Wir prügeln uns darum. Meine ich, ja, ich habe auch nicht viel bekommen, aber ich dachte, das funktioniert heute gut zu dem Gang. Und da gab's ganz, ganz tolle Erlebnisse. Und damals haben wir halt noch irgendwelche raren Jura-Sachen normal einkaufen können, ohne irgendwie einen Mindestumsatz oder irgendwie uns anstehen zu müssen oder dann haben wir das bekommen und wir haben es auch ausgeschenkt und viele Gäste waren dankbar und wir hatten die Karte online und ich hatte auch, was ist ein ganz tolles Stammpärchen, wir hatten viele Stammgäste, aber ein Stammpärchen, die sind nur wegen der Weinkarte gekommen zum Beispiel, wir haben gesagt, Jean-Marc Brignon. Das habe ich bisher nur in Paris trinken dürfen. Das hat mich bis heute weggefetzt. Ich komme nur ins Restaurant wegen diesem Wein. Und dann war das auch ein Erlebnis für alle Beteiligten, weil dieser Wein alles weggebeamt hat, was vorher da war. Und diese Emotion, diese Energie, das war das Ernst in diesem kleinen Raum mit damals 12 oder 13 Sitzplätzen. Und das haben wir bis zum Ende gelebt. Und das halt eben mehr als 5 Tage die Woche und mehr als 8,5 Stunden am Tag. Und das habe ich dann auch gerne gemacht. Nur dann nach 4 Jahren war dann halt auch irgendwann mal Ende. Ja.
Gab es mal eine Weinspeisenkombination, die dich nachhaltig absolut geflasht hat, wo du sagtest,
dort das im Restaurant?
Für mich so das allgemein, also wahrscheinlich in dem Restaurant, weil du ja, glaube ich, sehr viel und intensiv gelebt hast, aber vielleicht auch darüber hinaus. Also wo du sagst, nachhaltig so prägend.
Also das, was Billy mir damals gezeigt hat mit dem Tartar und dem Manzoni Bianco Ruz Rebell mit Schalenkontakt, war schon sehr krass, weil das hatte ich vorher so noch nie. Aber ich muss auch sagen, wir hatten im Ernst, wir hatten jetzt nicht einen Signature-Dish, aber wir hatten doch schon 1-2 Gänge im vorderen Bereich des Menüs, die wir oft gemacht haben. Das waren Produkte, die, da mussten wir nicht kochen. Und zwar gab es einen fantastischen Ziegenfrischkäse und wir hatten ein ganz tolles Sonnenblumenöl aus Franken, welches wir nur leicht geräuchert haben. Das gab es in einem Mini-Schälchen, also es waren für dich vielleicht so 3 kleine Löffelchen, aber das war halt Anfang des Menüs und kam ja auch alles mit Tempo, also diese 30, 40 Gänge hast du ja auch in 2-2,5 Stunden serviert bekommen, aber ohne Stress, sondern mit einem gesunden, organischen Tempo. Und dazu gab es oftmals Gewürztraminer aus dem Elsass, eben aber naturbelassen, aber sehr lebendig. Und da gab es 2011 Gewürztraminer Natur von Banwarz aus Obermoschwir. Und ich habe das einfach so gemacht aus dem Gefühl heraus. Und das war mega Kombo. Also alle haben gesagt, die haben das noch nie so. Also das war so, ja, das Match eigentlich. Und das haben wir tatsächlich öfters gemacht. Und danach gab es meistens vom Mangalitsa-Schwein irgendwelche Charcuterie. Und da hat das auch sehr, sehr gut funktioniert. Und es gab es immer nacheinander. Und dann gab es diesen Wein eben meistens zu diesen 2 Gängen. Und manchmal gab es ja den Wein in 0,1, manchmal mehr, manchmal weniger. Also so, dass der Gast am Ende so 0,7 hatte oder eine Flasche Intus. Das fand ich immer ganz angenehm, dass der Gast dann auch noch
gerade rausgehen kann.
Richtig, das finde ich ganz wichtig. Dass der Gast selber noch entscheiden kann, Schatz, gehen wir jetzt noch tanzen? Gehe ich jetzt noch in die Eckkneipe? schütt mir noch ein Bier rein, weil ich muss jetzt über den Abend reden, weil das war jetzt so wie in einem, nach einem Ballett oder Theaterstück, wo man nicht miteinander sprechen kann und sich nur mit großen Augen angucken kann, was passiert da gerade, oder ein Kinofilm einen so abholt und man braucht danach, hat man danach Gesprächsbedarf, und dafür sind ja, ist ja auch eine Kneipenkultur ganz wichtig, und man dann sich hinsetzt und vielleicht einfach nur ein Bier trinkt oder einen Absacker und sagt, was war das eigentlich, oder auch nicht, oder den Abend weitermachen kann. Und ich finde es ganz toll. Ich finde es kein schönes Gefühl, wenn ich oder der Gast betrunken ist. Ich habe immer gesagt, betrunken sein kann jeder, trunken sein ist der Anspruch. Und das hat ganz gut funktioniert, weil eben auch, da habe ich gemerkt, auch wenn man eine Weinbegleitung übers Ziel hinausschießt, also so 9 Gänge, 9 Gläser, das ist zu viel, meines Erachtens. Für mich war das zu viel als Sommelier, aber auch als Gast, weil dann komme ich nicht mehr klar. Das ist zu viel Information. Jetzt wird jemand sagen, ja, bei 30, 40 Gängen auch. Aber es geht gar nicht mehr um das einzelne Gericht. Es geht eher um das Gefühl, was transportiert wurde. Es geht um das Gefühl, ich kann mich hier fallen lassen. Ich kann mal nicht aufs Handy gucken. Das, was du mit Geld nicht kaufen kannst, die Zeit. Und du hast jetzt 2, 3, 4 Stunden Zeit mit einer Person, oder auch, wir hatten sehr viele Leute alleine. Ich war auch nur einmal im Ernst essen. Ich wurde einmal eingeladen. Da war ich alleine. Das war bis heute mit einer der krassesten gastronomischen Erfahrungen, vor allem essenstechnisch, weil die Produkte so auf den Punkt waren und ich diese Produkte noch nie so in meinem Leben gegessen habe. Und das war ganz toll, auf der anderen Seite der Theke zu sein.
War das, das Küchenerlebnis, beziehungsweise dann vielleicht auch das Weinerlebnis, oder war es auch der Raum, also bei so einem sinnlichen Erlebnis, wie wichtig ist der Raum, ist das Umfeld, ist die Musik, ist alles, die Stimmung?
Gesamterlebnis auf jeden Fall. Es war die Stimmung, es war die Gastfreundschaft, es waren die Produkte, es war der Wein auch, und es hat alles, war alles einfach sehr, sehr stimmig. Und
bei Weinen allgemein, also ist ein Wein abhängig davon, um zu brillieren, dass das Umfeld funktioniert, dass die Raumtemperatur die richtige ist, die Lichtfarbe die richtige ist, oder müssen großartige Weine oder besonders natürliche Weine immer brillierend, immer zur Geltung kommen?
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Gerade in der Gastronomie zu Hause kann man es sich ja auch schön machen, auf jeden Fall. Man merkt ja auch, zu Hause habe ich jetzt einfach nur das Oberlicht an, oder mache ich mir jetzt eine Kerze auf dem Tisch an, mit, von einer Bienenwachskerze oder sonst was. Das hat, gibt ein ganz anderes Licht, gibt eine andere Atmosphäre, und das überträgt sich nicht unbedingt auf den Wein direkt, aber auf das Weinerlebnis, weil du als Person dann vielleicht in einem anderen Gemütszustand bist und den Wein, ob jetzt einen traditionellen oder natürlichen, anders aufnimmst. Und apropos Wein, wir haben da was.
Mein, ich war vorhin, als du Gewürztraminer, ja. Elsass sagtest, dachte ich, boah.
Guck mal, ich habe meinen Korken
eigentlich sollten
schon,
wir mal wieder.
Ja, ich ist jetzt auch schon spät, und ich habe auch ein, nach dem vielen Sprechen, ich hoffe, ich spreche hier so ohne Unterlass, ich hoffe, das ist gerade nicht zu viel. Wenn nicht, musst du mich unterbrechen, bitte. Aber ich würde jetzt schon mal...
Du bist Gast, also wer sollte reden, wenn nicht du? Also dem werde ich einen Teufel tun, dich zu unterbrechen. Und es ist davon abgesehen natürlich auch extrem interessant und sehr aufschlussreich in vielen, vielen Bereichen.
Ja, also ich muss eins noch sagen wegen Speisenkombination, weil mich das dann doch durchaus geprägt hat. Eine Sache, die habe ich ziemlich unbewusst gemacht, aber da hat mir ein Winzer, bis heute trägt er mir das im Positivsten noch nach und sagt, es war einer seiner krassesten Speisenkombinationen. Der war selber mal Sommelier im Noma und hat das Relais aufgemacht, und ist der Anders Frederiksdien, und der war im Winter zu Gast, der war auf eine Hausmesse bei Vinikultur eingeladen. Es war ein Freitagabend, es war Dezember, ich weiß es bis heute noch. Er saß alleinig auf Platz 1, also Seat One, also wie sagt man, Platz 1, ja, sagt man so.
Ja, ja, ja. Also jeder Platz hat in einem Restaurant ja eine Nummer, ja, oder jeder Tisch hat eine Nummer.
Oder Tisch, genau.
Wir und ja, damit wir da eine, im Service-Team eine Koordination finden, wenn man die Namen ja meistens nicht kennt, ordnet man das entsprechend zu und sagt, der Gast sitzt auf dem Platz. Und
genau,
auch wenn man Anweisungen gibt, dann sagt man, ich nehme Tisch 4, Platz 3 oder wie auch immer, Dass man mit Nummern arbeitet, um immer die gleiche Zuordnung, genau.
Dazu auch noch gleich was Lustiges, aber auf jeden Fall gab es irgendwie einen Gang, wo ich einen reifen Sauvignon Blanc rausgesucht habe. Und davor gab es also einen Zwischengang, das war Grünkohl vom Morgen, das war an dem Morgen vom Markt. Der wurde nur 30 Sekunden gedämpft, dann wurde eine Beurre Blanc gemacht, aber mit Empirical Spirit. Und es war nur ein Löffel. Und dazu dieser Wein, und dann meinte Anders, also es hat sich dann auch über den Raum übertragen, weil ich glaube, wir hatten eben 10 von 12 Gästen hatten Weinbegleitung. Und das hat man schon gemerkt, so, okay, krass, was passiert jetzt? Und es war so wie so ein Beginn eines Jazzkonzerts und man wusste nicht, wo geht die Reise hin. Und das war cool. Schon teilweise so. Ich muss auch sagen, weiß noch, da hatte ich 2 kritische Damen, die so mit verschränkten Armen, obwohl gar nicht, weiß sie gar nicht, ob sie kritisch waren oder verschränkt, das ist jetzt wieder so deutsch dahergesagt. 2 Personen, die saßen mitten am Tresen, und es ist ja interessant, je nachdem, wie du platzierst, ist ja auch eine eigene Aufgabe, wo sitzt welcher Gast und wie ist was. Da kann ja auch die Juliane Winkler, ehemals Nobelhart, sehr viel davon erzählen. Der kann man auch sehr gut zuhören. Aber das ist wirklich so, wie platziere ich meine Gäste in einem Restaurant? Und in so einem 12-Sitzplatz-Restaurant ist es so unheimlich wichtig. Deswegen, was ich gerade sagen wollte mit der Klammer auf, ja, wir haben unsere Gäste gegoogelt. Einfach um zu wissen, wer kommt da. Wir wussten unsere Stammgäste. Jeder hatte so seine, das war dann wie so ein Puzzle. Also welcher Stammgast sitzt gerne dort in der Ecke? Klar, dann hatten wir eine Ecke. Es ging einmal ums Eck. Da um die Ecke sitzt natürlich bezüglich der Kommunikation ein 4er oder 3er, weil 4 Personen in der Reihe ist unkommunikativ. Du willst ja dann doch miteinander sprechen, kommunizieren, dich angucken. Deswegen saß der 4er immer um die Ecke. Und da hat man schon geguckt, wer sitzt wie, wo miteinander, so zusammen. Und das ist braucht man eine gewisse Erfahrung und eine Sensibilität meines Erachtens. Gehört zu dem wunderschönen Beruf dazu. Also ich war ja Sommelier und Gastgeber gleichzeitig. Und dann, was wollte ich denn sagen? Diese 2 Personen, so ein bisschen so... lassen wir uns jetzt hier drauf ein und sonst was. Und da weiß ich noch, was kam Dylan zu mir. Ich habe gerade hinten in der Spüle Sachen abgeräumt. Wir hatten auch keinen Spüler, wir haben alles selber gespült, ob Gläser besteckt, bliblablub. War auch gut so, richtig so. Und dann meinte er, was ist mit den 2 los? Sag denen was, die sind direkt vor meinem Schneidebrett, ich kann so nicht arbeiten und es beeinflusst mich. Und meine ich, du, ich verstehe dich total, wir haben gerade mal die ersten 4 Gänge. Wart mal ab, gib dir noch ein paar Minuten bis zum eben diesen Ziegenfrischkäse mit geräucherten Sonnenblumenöl. Und es war dann so, ich habe den dann wie so oft diesen Gewürztraminer hingestellt und dann sind die verschränkten Arme locker geworden. Es ging ein Licht auf und die sagten, okay, krass. Und die sind von ihrem, die hatten, glaube ich, eine Flasche bestellt, haben gesagt, wir müssen die Weinbegleitung trinken. Ab sofort trinken wir die Weinbegleitung zusätzlich oder nebenher oder sonst was. Das war so geil. Da möchten wir, diese Erfahrung möchten wir nicht missen. Und es war schon so, auch dieses Verkaufsding. Wir hatten die Weinkarte. Ich habe die Weinkarte im Ernst nicht komplett jede Saison geändert, aber ich habe die jede Saison, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, neu ausdrucken lassen und bei einem alten Buchbinder in Berlin-Mitte binden lassen. Immer in einem anderen Material, also im Sommer eher Leinen, im Winter eher kräftiges Leder. Wir hatten dann auch andere Kleidung an, also im Sommer eher was Weißes, im Winter eher was Blaues und haben da so ein bisschen saisonal gewechselt. Aber die war nicht ganz streng, aber die Weinkarten und der Weinkartenumschlag war immer saisonal, immer anders. Alle Weinkarten, die ich gemacht habe. Und eigentlich war mein Ziel, es gibt nur eine Weinkarte fürs ganze Restaurant. Und ich mag das dann auch, wenn es so abgegriffen ist und eine Patina bekommt, auch gerade mit so Leder- oder Leinenumschläge, finde ich total sexy. Aber dann haben wir doch relativ schnell gemerkt, dass es Weinnerds gibt und die brauchen die Weinkarte den ganzen Abend. Solche kennst du ja sicherlich auch. Und dann brauchten wir halt 2, 3 oder 4 sogar. Ich weiß es gar nicht immer, wie viele wir gedruckt haben. Aber das hat dann auch gepasst. Und dann, wenn ein Wein mal aus war, habe ich den ganz sanft durchgestrichen und ist gut. Aber es war dann immer noch irgendwie was da. Und das Grundgerüst der Weinkarte war stabil. Aber man hat dann schon geguckt, Keine Ahnung, Trossen habe ich auch jeden Tag ausgeschenkt in der Weinbegleitung, aber ich habe dann doch schon gemerkt, welche Weine sind zugänglicher im Frühling und im Sommer und intensivere, dichtere Weine sind dann eher was für Spätherbst oder Winter. Und das hat tatsächlich, habe ich das so durchgezogen und es hat ziemlich gut funktioniert, aber ich hatte auch keine Scheu, wenn es den Steinbutt eine Ichiban-Dashi gehabt mit Lemonmeier und Deckel drauf, da einen Champagner zu karaffieren und den im großen Glas auszuschenken. Und alle haben gedacht, was machst du denn? Und ich dachte, ja, mein Bauchgefühl sagt das jetzt. Ich muss das jetzt machen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe gar keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Und es war ein super Match. Das nochmal vorhin zu diesen Weinbegleitungs- oder Speisenkombinationsdingern.
War das nur das Wein? Also kann sowas nur Wein oder hattest du da auch alternative Sachen wie, keine Ahnung, Sake, irgendwelche
also wir hatten,
Spirituosen, sonstiges? Ist Wein da einzigartig oder hast du da siehst du andere Ebenen dort im Getränkebereich?
Wein ist einzigartig. Punkt. Mhm. Aber ich habe damals zu der Ernstküche auch ganz klar Sake gesehen. Ich aber persönlich, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Demut, hatte einen zu großen Respekt vor Sake. Ich habe es noch nicht verstanden. Weil, also natürlich kann man sich belesen und Proben mitmachen und wie, wo, was funktioniert. Ganz klar, geht alles. Aber diese Tradition von Sake habe ich, also ich wollte das nicht einfach so als Mittel zum Zweck mittendrin, jetzt haben wir Sashimi und ich mache jetzt den Sake dazu, weil es auf jeden Fall funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Ich wusste, es funktioniert, ich habe es aber nicht gemacht, weil ich nicht einfach nur den Sake benutzen wollte als Produkt, weil es zu diesem einen Augenblick funktioniert. Und was wir dann eher gemacht haben, wir haben dann Richie Horton, den berühmten DJ, eingeladen, weil der macht Sake und ist ein mega der Sake-Typ. Hat sich krass ausgekannt oder kennt sich immer noch so krass aus. Und den haben wir eingeladen und dann hat der Sake-Gastsommelier gespielt und war hinter der Theke und hat Sake ausgeschenkt. Wir haben ein Menü herrlich zu Sake geschrieben und dann kam Sake-Nerds aus ganz Berlin, Zehlendorf, aber auch aus Düsseldorf. Die Leute kamen aus Stockholm angeflogen und um dieses Sake-Event mitzumachen. Und ich denke mir, krass, natürlich bauen die dann was drumherum und gehen noch ins Nobelhart essen und ins Berghain feiern und gehen in den D&D-Cafeteria. Aber du weißt, was ich meine. Das war dann ein Anlass für die Leute, nach Berlin zu kommen. Und damals war Instagram mega stark und noch nicht vielleicht ganz so überflutet. Und dann gab es solche Events, auch mit den ganzen Kollabos. Aber Sake war stark. Ich habe immer wieder Sauerbier gemacht, weil wir das sehr gerne getrunken haben und sind einmal im Jahr, meistens im Januar, auch nach Belgien gefahren, weil damals Cantillon und Trifontaine noch keinen Vertrieb hatte und es war nur auf Abholung möglich. Und wir hatten manchmal so einen Mangalitzer Schweinebauch und da habe ich einfach Sauerbier gesehen und mit der Säure herrlich, und es hat da durchrasiert und wir hatten so eingelegte, ich wollte jetzt, boah, was hatten wir? Irgendwas eingelegt, das war noch so obendrauf mit Säure, aber es war eigentlich durch das Fett, musstest du mit dieser Sauerbiersäure durchknallen. Und dann sind wir nach Belgien gefahren und hatten auch zwei, drei andere noch dann mit immer abgeholt und hatten dann halt ein Auto voll mit Sauerbier einmal im Jahr und haben dann doch durchaus das immer wieder gemacht. Und im Dessertbereich muss ich sagen, in der Weinbegleitung, ich bin kein Süßwein-Fan oder ich habe natürlich auch mit Cabi angefangen, wie alle oder wie viele, glaube ich. Cabi war, ich habe mir nichts.
Gerade an der Mosel.
Ey, gerade an der Mosel, also das konntest du hoch und runter trinken und durch so mit so vielen Sachen. Da fällt mir ein, da hat unser Küchenchef damals im Richtershof, also ist echt schon ewig her, so ganz lang geschmorte Kalbsbäckchen gemacht mit so Soße und irgendwas Püriertem, war auch total egal. Und da hatten wir an dem Tag waren wir bei Tarnisch, Erben Tarnisch, und dann hat sie gesagt, guck mal, ich habe hier so noch so eine Box 92er Gutsriesling gefunden und so gereiften Riesling mit so einer Petrolnote und so, was ich heute persönlich nicht mehr mag. Ich weiß, es gehört dazu, aber damals zu diesem Geschmorten war der Überbänger, aber es holt mich heutzutage nicht mehr ab, das darf ich dazu sagen. Was wollte ich sagen? Ach genau, wegen Süßwein, Kabinett, Riesling, Mosel, ich springe so hin und her, du merkst es. Im Ernst waren die Sachen nicht so süß und was ich gemerkt habe, was funktioniert. Ich habe auch Kabinetts ausprobiert von der Moselsaru, aber es hat nicht funktioniert. Und dann ist es doch meine Aufgabe als Sommelier, was Passendes zu finden. Und es waren dann tatsächlich, weißt du, ich habe das ja nicht aus einer Sturheit gemacht, ich dachte, oh, das muss jetzt natural sein. Nein, das war einfach, weil die Produkte und die Art und Weise, wie die Jungs zubereitet haben, die gekocht haben, die Produkte behandelt haben, ging es nicht anders. Es, ja, und dann, ich habe sehr viel Cidre gemacht, also von aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland. Cidre in allen Formen, Birne, Quitte. Ich fand so eine Mischung aus Apfelbirne, Quitte immer geil. Und das war halt auch immer eine Punktlandung, weißt du, und dann halt, ich fand das immer schön mit Kohlensäure am Ende, leichtem Alkohol, süße Säure, Bitterkeit. Und das hat die Leute nochmal wach gemacht, nochmal abgeholt. Und wir brauchten da kein Süßwein. Ich habe manchmal auch Sauerbier gemacht, also was Fruchtiges, wenn irgendwie Himbeer war, habe ich auch mal ein Himbeerbier gemacht und mit Säure rasiert. Und das hat manchmal auch funktioniert, sicherlich manchmal nicht. Also das gehört auch dazu. Ich konnte es auch nicht perfekt machen. Wahrscheinlich bis heute nicht, aber irgendwie. Also es war immer ganz geil, wenn wir Full House Wine Pairing hatten. Das haben wir dann doch durchaus angekündigt und dann haben wir nämlich versucht, alles in Magnums zu machen. Weil bei 12 Gästen
Ach, herrlich.
alle Weinbegleitung,
Ja.
weil ich fand es so geil, dass alle aus einer, alle haben es aus einer Flasche gekriegt. Und ich fand ich
Ja.
so sexy irgendwie und das war irgendwie sehr charmant. Und klar ging das nicht immer, aber am Anfang, als wir einen vollen Keller hatten und haben dann auch gemerkt, ah ja, Magnum zieht bei uns, also niemals im Verkauf auf der Karte, aber dann doch durchaus in der Begleitung haben wir das dann doch öfters gemacht. Wir hatten so einen Pettner 2014 von Odinstal, eine Sonderabfüllung für uns, glaube ich, damals. Es war 90 oder 120 Flaschen, ich weiß gar nicht mehr, was Andreas damals uns gemacht hat. Das war phänomenal, das war immer der Opener. Das war Aperitif, Champagner, ich hatte immer zwei Champagner auf. Das war immer ganz toll, weil bei 12 Leuten wusstest du eigentlich auch da zu 90%, die eine Hälfte nimmt eher sowas so Blanc de Blanc, zitrisch, leicht, karg und die andere Hälfte nimmt eher was Opulentes, dunkles Brioche, kräftig, Säure, weißt du, was ich meine? Vielleicht eher was aus dem Süden. Und ich habe, auch wenn die Leute, weil ich finde den Aperitif so wichtig, nicht nur als Selling Point, nicht nur als, oh, jetzt haben wir hier 15, 20, 25 € gemacht, keine Ahnung, ist total egal. Der Punkt, sobald du ankommst und sagst, oh, und du, diese Last geht runter, du sitzt, du sagst, die Anreise hat sich gelohnt, egal ob Berlin-Zehlendorf, Düsseldorf oder Kopenhagen, du bist jetzt da, Schatz, wir haben es geschafft. Und dann kommt jemand und sagt, hey, hier sind zwei Champagner zum Probieren und das Pärchen kann untereinander probieren. Und es war nicht dieses Männlein-Weiblein-Ding, überhaupt nicht. Ich habe beiden eingeschenkt, probiert mal, ob euch das gefällt. Ich komme in der Minute wieder. Und wirklich zu 90% haben die Leute gesagt, eins und eins. Und der Champagner war verkauft. Nicht nur aus dem Verkaufsaspekt eben, diese Kohlensäure, dieser Gaumenschmeichler, alle Geschmacksknospen haben sich geöffnet und es war so, das merkst du ja auch selber oder ich merke das selber, wenn ich essen gehe und ich trinke dann was mit Kohlensäure, ob das jetzt ein gutes Bier ist oder ein Glas Sprudel, ob jetzt Champagner, Winzersekt oder Pettnat, sei mal dahingestellt, aber diese Aufgabe, was der Sprudel hat, dieses, ich bin jetzt bereit. Ich, ja, jetzt, ich will auch. Und dieses Erleichternde und das hat, also da finde ich ein Aperitif, ich finde Apero total geil, muss ich sagen. Ich finde es auch so toll, wenn du dann durch Frankreich ziehst und dann so, ah ja, okay, Feierabend, 18 Uhr, jetzt trinken wir erstmal ein Apero. Auch so zum Runterkommen. Und ja, wir sprechen immer noch über Alkohol, ich weiß, aber es gibt da ja auch tolle Alternativen, aber man zelebriert es irgendwie so oder man hat es irgendwie so einen Anlass. Und das habe ich im Restaurant mit Aperitif doch durchaus gemerkt und das war ganz toll. Also Champagner haben wir hoch und runter gemacht, also jeden Tag. Und danach eben so Pettnat, Odinstal, oder war es damals, war es ein Pettnat? Ich glaube schon, ja. Als zweites Getränk. Und natürlich musst du dann von der Reihenfolge sommelier-technisch gucken. Jetzt darfst du nicht nochmal einen Schaumwein machen. Jetzt darfst du keine zwei reduktiven Weine hintereinander machen, weil es vielleicht die Leute zu sehr beansprucht oder es ist zu anstrengend für den Gast. Und da habe ich dann schon irgendwie gespielt. Aber es war doch durchaus sehr viel Bauchgefühl dabei. Und und auch, ich muss sagen, das habe ich auch durch Billy gelernt, ein Gefühl für die Weine zu bekommen, wann mache ich die auf? Weil als Sommelier hast du ja nicht viele Aufgaben. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Wein und dann sage ich mal was Böses. Viele Sommeliers sind arrogant. Ich habe mich damals eingeschlossen. Habe das nicht verstanden, wieso. Arroganz als Schutzschild heraus, weil ein Sommelier kreiert nichts. Und das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Die Leute, die zuhören, oder du ja auch nicht, bitte. Sie kreieren kein Gericht. Sie haben nicht die Rezeptur, sie setzen sich nicht wie ein Küchenchef oder eine Küchencrew mit irgendwie einem Produkt oder einem Gang auseinander. Genauso wenig stehen sie nicht im Wingert und kümmern sich sind nicht nur bei der Lese dabei, sondern sind jeden Tag, ein ganzes Jahr, ein ganzes Leben, sind für dieses Weingut da, für diese Rebsorte da, für den Wingert da. Aber was ein Sommelier hat, was seine Aufgabe ist, im richtigen Augenblick die richtige Flasche für den richtigen Anlass, für die richtigen Leute aufzumachen. Zu wissen, was er im Keller hat, was ist wie kalkuliert, was habe ich da. Und dann, wenn er Glück hat, wenn er richtig gut ist, schenkt er das noch im richtigen Glas aus und in der richtigen Temperatur. Und für mich war das eine ganz große Aufgabe als Sommelier, weil ich bin dann doch durchaus so weit gegangen und habe Weine Tage vorher aufgemacht oder, das war eher schwieriger, aber am Morgen. Ich bin auf die Arbeit, erste Menübesprechung und dann hieß es, den und den Gang gibt's heute. Da meine ich, oh cool, ich habe jetzt noch 6 Stunden bis zum Service. Ich karaffiere jetzt den Wein, gebe dem eine halbe Stunde Luft und schütte den zurück in die Flasche, weil der Wein hat ja, wenn du Weinbegleitung hast, nicht die Möglichkeit zu zeigen, was er kann über den ganzen Abend, wie wenn du jetzt eine Flasche aufmachst, über 2-3 Stunden trinkst, wenn es so lange hält und du sagst vielleicht beim letzten Schluck, boah, Schatz, merkst du, jetzt macht er auf, jetzt kommt er, oder man erlebt das durch Temperatur, durch Luft. Aber bei der Weinbegleitung hat der Wein ja nur diese eine Chance, genauso wie der Gast, genauso wie der Sommelier. Und ich finde es eine ganz wichtige Aufgabe, dann den Wein so zu präparieren. Das muss man dem Gast ja auch gar nicht sagen. Ich habe jetzt den Wein 6 Stunden vorher für sie aufgemacht. Bullshit. Sei doch ein bisschen zurückhaltend. Du merkst es doch, wenn der Gast schmunzelt oder merkt oder das mit einer Lust isst und trinkt und dann nur diesen einen Schluck zu diesem einen Gang und du hast dir einen Gedanken gemacht und es funktioniert noch, weil du Glück hattest. Und du sagst, ja geil. Aber dafür musst du den Wein vielleicht vorher kennenlernen und irgendwie dann doch 6 Stunden vorher aufmachen, weil er nur diese eine Chance hat. Und im Rutz sind wir so weit gegangen, da hat Billy teilweise einen Wein 3 Tage vorher aufgemacht oder 4 Tage vorher aufgemacht und dann immer genau so in dem Rhythmus das dazu ausgeschenkt. Daher kam dann auch diese Idee und da hab das so ein bisschen adoptiert, was jetzt ja auch kein Geheimnis ist, aber es war ein Werkzeug.
Was die wenigsten aber wirklich machen, war das dann mit Plan? Also, dass jetzt zum Beispiel Billy oder du dann später im Ernst hingegangen seid und gesagt habt, okay, der braucht 2 Tage, oder habt ihr den einfach aufgemacht und geschaut, wie er sich entwickelt und irgendwann den richtigen Zeitpunkt abgepasst und den dann kombiniert? Also, war das mit Plan oder war das rein aus der Entdeckungsfreude und der Freigeistigkeit heraus?
Entdeckungsfreude und Freigeist. Weil durch den ständigen Menüwechsel, also konnte ich nicht Tage vorher Weine aufmachen, wenn dann am selbigen Tag. Aber das heißt ja nicht, dass am selbigen Tag mitten am Abend das Menü geändert wurde. Weil wenn uns was am Grill nicht gelungen ist, dann hat er gesagt, wir skippen den Kurs, den Gang. Macht ja auch nichts, weil ob das jetzt 31 oder 32 Gänge sind, ist doch total egal. Es zählt auch der Gast nicht. Deswegen haben wir ja am Anfang auch keine Menükarte gegeben, sondern erst am Ende des Abends, wenn die Gäste gegangen sind, habe ich gesagt, schön, dass sie da waren. Hier haben sie noch das und die Menükarte. Weil wenn du die Menükarte am Anfang vor dir hast und sagst, oh Schatz, jetzt kommt das Ei, jetzt kommt der Kartoffelgang, jetzt kommt der Steinbutt, du hast gewisse Erwartungen. Aber wenn du die Menükarte nicht vor dir hast, hast du diese Erwartung nicht. Du lässt dich überraschen, du lässt dich viel mehr darauf ein. Und da hatten wir ganz tolle Erfahrung. Und dann kann es halt durchaus mal sein, dass ein Gang weggelassen wurde, aber genauso, dass ein Gang dazu adoptiert wurde und dann hieß es, wir bauen jetzt um oder wir wechseln jetzt. Und dann hat er schon immer gelacht, weil das war natürlich eine Aufgabe und das war dieses Küche-Service-Spiel, aber ich habe ja genauso mitbedient, genauso wie die mit Getränke ausgeschenkt haben. Also jetzt nicht kommentiert, aber wenn ich am Sitz 1 da oder Platz 1 irgendwie festgenagelt wurde, weil der Gast noch 2, 3 Spezialfragen hatte, wie der Hund von der Winzerin heißt oder sowas, du weißt, was ich meine, und mein Kollege ist so aufmerksam am Ende der Theke und sieht mich und sieht, ah, der braucht jetzt zu der Krabbe irgendwie nochmal den Aligotee, dann geht er rum und schenkt nach. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das war schon so manchmal wie so, ja, wie im Sport. Weißt du, du weißt, wie der andere läuft oder rennt und du schießt oder wirfst einfach einen Ball blind und du weißt, der andere fängt oder kriegt den. Und so war dann auch die Dynamik an dem Abend und es war natürlich ganz toll und herausfordernd und das war dann auch mit Wein und natürlich musst du dann auch mal schnell agieren und die Leute haben dann auch mal geguckt, wenn du einen Wein gerade bei weißen, jungen Sachen doppelt karaffiert hast, also in die Karaffe und zurück in die Flasche und ohne einen Tropfen daneben und ohne Trichter und die Leute gesagt haben, was machst du denn da jetzt? Und es war schon so, die Denke, die konnten ja auch nicht dekantieren und karaffieren unterscheiden und, also jetzt sehr, sehr arrogant wieder gesagt und salopp, aber du weißt, was ich meine, das macht man doch nur mit Rotwein, ja, das habe ich so auch früher gelernt und, aber ja, es kommt dann halt dann doch drauf an oder den Wein für den übernächsten Gang schon mal rauszustellen, dass der Temperatur bekommt, weil der halt mit 12 Grad viel besser agiert, als wenn der 7 Grad Kühlschrank kalt ist, weil es dann nicht funktioniert und gerade in der Begleitung muss man dann doch viel mehr agieren und viel mehr irgendwie dran arbeiten. Ich bin aber auch großer Fan. Ich persönlich trinke keine Begleitung in Restaurants, außer bei wenigen, denen ich irgendwie ganz von Herzen vertraue, wie zum Beispiel Billy oder so. Aber ich bei so einer tollen Weinkarte, die er hat, würde ich immer Flaschen trinken. Und ich find's auch ganz toll, mal einen Weißwein nicht zurück aufs Eis zu stellen, sondern draußen zu lassen und warm werden zu lassen. Und wenn der allerletzte Schluck zu warm ist, ist egal. Du hast so viel daraus gelernt. Also ich kann das für mich alles abspeichern und lerne daraus so viel. Und es war auch immer mein Antrieb, dieser Lernfaktor, durstig zu bleiben, hungrig zu bleiben, diesen Wissensdurst nicht zu verlieren. Also bis heute, sonst würde ich das Thema auch nicht weitermachen. Ja, auch mal Mut zu haben, einen Rotwein temperiert, nicht gekühlt, also ja, temperiert zu trinken. Viele sagen, wieso kühlst du jetzt einen Rotwein? Nee, ich bringe den auf Temperatur. Wenn ein feiner, zarter, eleganter Pinot Noir darf halt auch mal, meines Erachtens, je nach Anbaugebiet und Stilistik und Ausbauweise, einen Ticken kühler getrunken werden. Dann hat er mehr Säure und sonst was. Und ich muss dazu sagen, auf der Hotelfachschule damals, es wurde uns eingetrichtert, Weißwein, Kühlschrank kalt, alle Rotweine Zimmertemperatur. Ja, was ist Zimmertemperatur? Ganz, ganz früher mal 17 Grad, heutzutage 21 Grad. Und wenn ich bei einem Gasthof bin oder Italiener bin und sehe da die Rotweine oben auf dem Kühlschrank und es ist bullig heiß, ich werde einen Teufel tun und dort einen Wein bestellen. Da trinke ich lieber Wasser oder Bier. Weißt du, was ich meine?
Ich denke auch, eine 21 Grad Raumtemperatur, dann fragt dich jemand, ob du deine Rechnung nicht bezahlt hast. Also es ist wahrscheinlich eher bei 25 bis 27 Grad
ja, mittlerweile. Ja, aber du weißt, was ich meine.
Und es war bis ja heute noch eine total extrem prägende Zeit für dich, dann, die du ja durchlebt hast und viele Sachen wahnsinnig dann auch richtig live ausprobiert hast. Hattest du mal oder gibt es für dich einen Laden, wo du gern nochmal sowas durchleben würdest? Also wo du gern nochmal arbeiten würdest?
Also ein Laden, den ich wirklich mit allem liebe, ist der Pankratiushof in Mainz. Vom Paul, der damals mit das Ernst aufgemacht als vierte Person. Und der ist dann irgendwann aus familiären Gründen zurückgegangen nach Mainz und hat den Hof übernommen von den Eltern und hat dann das Restaurant Pankratz gemacht. Und ich finde es ganz, ganz, ganz toll, was der macht mit der Bäckerei, mit dem Hofladen, mit dem Restaurant, wo du Bistro-Style essen kannst, Sharing Plates für 65 Euro pro Nase und gehst happy raus und satt. Genauso wie du Tasting-Menü für keine Ahnung was essen kannst. Und dann hast du noch eine Sauerteig-Pizzeria in der Stadt drin. Also das, da bin ich immer wieder gerne ein, zwei Mal im Jahr als Gastsommelier und es macht ganz, ganz große Freude mit dem Wein. Also die darf ich auch beraten und bin mit dem Sommelier, mit dem Max auch sehr enge und wir hören uns öfters und was gerade so in der Weinwelt abgeht und probieren und schnacken und kalkulieren und gucken, was gerade so passt. Da bin ich tatsächlich immer gerne, wo ich noch arbeiten wollen würde. Boah, wüsste ich so gar nicht. Ich glaube schon eher was Legeres. Also ich mochte es, ich war so manchmal im Geheimen auch bei Billy im Nobelhart, einfach auch aus Sympathiegründen. Manchmal hatte ich, bevor wir es ernst aufgemacht haben und ich hatte dann mal so einen Freitagabendzeit und Käthe, meine Frau, war da, hat da gearbeitet und denen ist die Aushilfe ausgefallen, dann haben die mich angerufen, Geiler, kannst du mal kommen, Gläser polieren heute. Dann stand ich da und habe 2 Stunden lang Gläser poliert, was ich total gut fand. Also Nobelhart, größter Respekt, gastronomisch, Weinkarte, Billy Gröpf, was der macht, ist für mich irgendwie es bricht einfach die Lanzen irgendwie, also sozialkritisch, politisch, aber auch vor allem auch gastronomisch. Und ich war auch einmal mit Steve und der jetzt ja dort ist und damals mit Johannes bei einem Emidio Pepe Abend Gastsommelier und durfte die ganzen Sachen ausschenken. Das war auch richtig toll. Ich würde, glaube ich, noch mal gern mit Jan Hugel arbeiten. Wenn mir in Kopenhagen, der macht jetzt gerade seinen eigenen Laden auf, der war ja früher Fiskebaren, weil das auch so ein Typ ist, wir haben beide eben in Kreuzberg am Kanal gewohnt und hatten sehr viele schöne Tage, Abende und Nächte zusammen. Mit dem würde ich, glaube ich, noch mal gerne zusammenarbeiten, irgendwie so. Wenn du mich jetzt fragen würdest und ich könnte mir jetzt ein Wochenende aussuchen, würde ich sagen, ja, Kopenhagen. Ich glaube aber auch wegen der Selbstverständlichkeit dort und vom Rhythmus her, vom Stil her, von der Energie her. Das, was wir jetzt auch hier so versuchen, ist ja dort oder Kopenhagen, Amsterdam, Paris irgendwie schon ins Tägliche übergeflossen. Aber ja, ich würde, wenn dann, glaube ich, bei ihm in Kopenhagen nochmal irgendwie was zusammen machen. Ja.
Sehr cool. Was wärst du aus der Sommelier? Also du bist jetzt in dem Sinne kein Sommelier mehr, du hast viele andere Ebenen, die du gerade bespielst, ja. Aber grundsätzlich in der Zeit damals, vielleicht auch im Ernst, hätte jemand sagen müssen,
Hochstapler. So. Ich wär richtig gerne Hochstapler geworden. Wirklich. Also so, ich finde Hochstaplerei was ganz Tolles. Ich glaube, die
große Schule.
Ich glaube, Gastronomie hat doch irgendwas mit Hochstaplerei zu tun. Jetzt
herzhaft.
Mal, ja, so übertrieben, ja, weißt du, so dieses übertriebene, also damals, weiß ich noch, in meiner Lehre, da hatten wir eine Oberkellnerin, die war immer so, sehr gerne mit Freude, weißt du, dieses sehr gerne und dieses Aufgesetzte und eigentlich stimmt es ja gar nicht, du kannst doch nicht bei jedem Satz sehr gerne mit Freude hinten ran und dann noch in so einem Sing-Sang-Ton, das ist doch einfach eine Lüge, weißt du, wie ich meine? Und da fängt bei mir Hochstaplerei an und deswegen fand ich das schon immer interessant. Weißt du, wenn zum Beispiel so eine Persönlichkeit, ich muss nochmal Billy sagen, aber wenn der, ich weiß noch, in einem Rutzabend, da habe ich ihn so unfreundlich erlebt, da dachte ich, wieso? Aber dann steht der an Tisch 6 und sagt so aus vollem Herzen, aus voller Brust heraus, gerne. Du merkst das, wie das raumfüllend ist. Und er meinte das ernst in dem Augenblick. Der hat diesen Gefallen oder was auch immer er da gemacht hat, wirklich als Gastgeber sehr gern gemacht. Und ich finde zum Beispiel dieses sehr gerne ich übertreibe da ja auch immer ein bisschen. Ich sage das auch immer überspitzt. Das ist so ein bisschen diese Berufskrankheit. Oder ich habe heute Abend den besten Tisch für Sie. Ja, das ist gut verkauft, aber Weißt du, wie ich meine? Ob de, wer, wer ja. für wen, manche sitzen auch am liebsten in der Ecke im Katzentisch und haben ihren, sitzen direkt gerne am Eingang, die anderen lieber im Eck oder manche auf dem Podest oder keine Ahnung. Da muss man auch wieder auf den Gast eingehen. Je nach Restaurantkonzept. Natürlich, im Ernst gab es keinen besten Platz, da gab es einfach nur 12 Sitzplätze in der Reihe oder einmal um die Ecke, aber alle Plätze waren gleich. Und ich glaube, Hochstapler, einfach dieses, ja, dieses Drumherum, irgendwie fände ich das attraktiv, aber ich weiß, was du meinst, natürlich so ein Beruf,
wüsste ich jetzt gar Hochstapler, nicht. Hochstapler, kannst du stehen lassen, finde ich super. Also will ich dir gar nicht dir irgendwas abbringen. Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Ungeschwefelter Riesling vielleicht. Ich sag das jetzt, wir hatten das Thema Schwefel ja noch gar nicht und das finde ich auch gut, dass das so außen vor bleibt. Du hattest es ja ganz am Anfang so ein bisschen
rausgekitzelt. Versucht, ja. Aber ja, wahrscheinlich hätten wir dann eine 6-Stunden-Runde fahren müssen. Vielleicht machen wir es in der zweiten Runde doch mal, aber ich glaube, das ist in der Tat auch diskussionswürdig.
Total, und auf jeden Fall.
Also es ist
sehe ich auch so.
Ungeschwefelter Riesling.
Ungeschwefter Riesling, weil ich muss auch sagen, damals mit diesem Erlebnis war das halt eben so prägend. Und eine Sache zum Schwefel, und da werden jetzt vielleicht auch manche sagen, ach, das ist Bullshit, aber es ist nur meine Meinung, ich kann hier nur für mich sprechen. Silvio, das war so, dass mich mal jemand fragte, was ist für dich Schwefel? Und es ist für mich ein, und ich mache das dann bildlich in Weinproben, die ich monatlich in Stuttgart halte, für Leute, die sich für 2,5 Stunden sich entscheiden, sich hinzugeben und in den Raum reinzukommen, den ich dann in dem Augenblick moderiere und Gastgeber bin und Weine ausschenke. Schwefel ist für mich sowieso ein Rahmen und das hat eine gewisse Grenze. Und es ist ganz oben und es ist sehr, sehr, sehr guter Wein. High-End-Wein, ja? Verstehe mich nicht falsch. Der kann aber auch ganz unten sein, ist aber auch nicht so schlecht. Weißt du, wie ich meine? Aber jetzt nehme ich mal meine Hände weg und habe gar kein Bild mehr vom Rahmen und dann habe ich auf einmal ungeschwefelten Wein. Der kann ganz unten sein, am Boden, wo geschwefelter Wein gar nicht sein kann. Fehlerhaft, Maus und Flüchtige zum Tode und Uhu und sonst was. Ja, hatte ich auch schon alles im Glas. Jeder von uns vielleicht. Geht nicht. Aber dann kommt jetzt dieser Punkt, der Wein kann oben an der Decke sein. Weil er keinen Schwefel hat. Der kann so lebendig sein, wo für mich persönlich ein geschwefelter Wein nicht sein kann. Und er hat so viel Freiheit, so viel Freigeist, so viel Leichtigkeit, dass er da oben schwebt. Und das schwingt in meinen ganzen Körperzellen. Energiewasser, Mineralwasser, Bachwasser, elementar, essentiell, das ist dann für mich so bereichernd. Und das merke ich dann in dem Augenblick, ob dann ein Wein geschwefelt ist oder nicht, oder hardcore geschwefelt oder wenig geschwefelt oder im besten Falle gar nicht. Um nur einmal dieses Thema ganz kurz angerissen zu haben, wieso ich persönlich gerne lieber ungeschwefelt trinke.
Und den Wein, den wir jetzt im Glas haben, ist für dich ein eingerahmtes Erlebnis. Also der ist für dich limitiert, der ist für dich begrenzt, der ist für dich, ist der für dich gut oder schlecht, kann man nicht sagen, trotzdem trinkwürdig oder.
Ja, ich habe jetzt 2 Gläser Intus. Oder? Na, das ist in diesem Rahmen. Man hat alles, was du hast. Das ist, du schmeckst die Dichte, du schmeckst die Reife, du hast deine Riesling-Assoziation und das ist ja auch alles richtig. Du hast dieses
Schmatzen,
du hast die Säure.
Im positivsten Sinne, finde ich.
Ja. Absolut. Aber es ist jetzt keine Flasche, die ich mir zu Hause privat jetzt erwerben würde oder reinstellen würde oder mit im allerbesten Falle, was ich am allerliebsten mache, mit Freunden teilen würde. Weil man ist ja auch so ein bisschen gastrokrank, das ist ja auch so ein bisschen vorurteilsmäßig. Wenn man jetzt irgendwo hingeht und es heißt, hey, wir essen und trinken heute Abend, die Leute bringen ja, also jetzt in meinem Kreis irgendwie, die Leute bringen ja ganz, also die Weinnerds, ja, aber die Leute, die mit Wein nichts zu tun haben, die sagen, ja, wir bringen jetzt lieber nichts mit, weil der Geiler, der bringt ja Wein mit oder sowas. Und das ist dann auch irgendwie okay und es ist, ich bringe ja dann nichts Provozierendes mit, außer es ist gewollt. Ich weiß noch, unter uns die Kaffeerösterei ist ein guter Freund von mir und dann meinte der Steffen, der Kaffeeröster, so, hey, bring mir mal was mit Säure, ich will mal so richtig Säure erleben. Und dann hatte ich Riesling mit, eben von Trossen, Pyramide 19, geil, bliblablub. Aber danach hatte ich ein Sauerbier mit. Und das hat halt natürlich alles wegrasiert. Und er meinte, okay, jetzt weiß ich, wo wie Säure sein kann. Und ansonsten, ja, das ist zu dem Wein zurück. Das ist gut gemacht, das ist traditionell, das hat Dichte, das hat alles in einem gesetzten Rahmen und ist sauber und tut nicht weh. Bis jetzt noch nicht.
Aber hat es für dich eine gewisse Klasse? Also wenn
ja, es hat eine gewisse Klasse.
Wenn du den Wein auch kategorisieren musst, du würdest ihn auch trinken, wenn du jetzt zu mir zu Besuch kämest oder du hättest mich eingeladen, wir säßen zusammen, ich hätte diesen Wein dabei, würdest du sagen oder würdest du dich verweigern?
Nee, verweigern tue ich nicht. Das wäre ja wieder diese Arroganz. Aber ich hatte so Erlebnisse in Stuttgart, wenn wir mal so Runden haben und jeder bringt blind eine Flasche mit. Ja. Und es geht gar nicht um ein Thema, aber es sind 6, 7 Leute, 6, 7 Flaschen und jeder, ich hab was und jeder denkt, jetzt bin ich dran. Und da hatte ich schon das Erlebnis, wo ich sagte, cool, schön, danke, dass du es mitgebracht hast. Ich trinke ein Glas und setz danach aber, oder einen Schluck und setz dann aber eher aus, weil ich merke, das ist nicht meins, was mich in dem Augenblick so abholt und befriedigt. Und dann geht's ja auch schon wieder weiter. Ich würde aber natürlich schon, ich bin immer offen und ich probiere immer gerne. Und es kommt ja dann drauf an, bleibe ich bei meinem Probierschluck oder will ich jetzt unbedingt noch ein zweites, drittes, viertes Glas davon, weißt du? Darum geht's ja dann auch irgendwie, aber ich würde mich nicht verweigern. Aber wenn ich selber die Auswahlmöglichkeit habe, hätte, dann wäre das wahrscheinlich was anderes.
Wenn man Toskana hört, also wenn man überhaupt an Weißwein denkt, kommt eines sicher nicht in den Sinn. Chardonnay. Die weiße Rebsorte, die die Weinwelt gravierend spaltet, denn keine andere Rebsorte rangiert so zwischen Olymp und Billigware. Kaum eine Rebsorte hat so viele Gesichter wie die Chardonnay. Kaum eine Rebsorte polarisiert so stark wie der Chardonnay. Und darum ist es mir eine Freude, einen Chardonnay zu empfehlen. Und ja, unbedingt und gerne einen Chardonnay aus der Toskana. Denn hier, im Herzen der Toskana, eingebettet zwischen echt malerischen Weinbergen, liegt das Weingut Il Sole e Olena. Hier, im renommierten Chianti Classico-Gebiet, entsteht ein Wein, der alles mit dieser Rebsorte nur Mögliche in sich vereint. Der Il Sole e Olena Chardonnay Collezione Privata 2023. Ja, nicht nur kreativ, sondern vielleicht sogar ein bisschen verrückt ist man durchaus auf diesem Weingut, dessen Ursprünge bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen, als die beiden namensgebenden Dörfer erstmals dokumentiert wurden. 1956 dann erwarb die Familie De Marchi das Anwesen, vereinte die beiden historischen Siedlungen zu einem einzigen Weingut. Paolo De Marchi, ein Visionär mit piemontesischen Wurzeln, übernahm 1976 die Leitung des Gutes und prägte es maßgeblich. Sein unermüdliches Streben nach Qualität und Authentizität führte zu einer Renaissance der toskanischen Weintradition. Besonders bemerkenswert ist sein Engagement um den Sangiovese und zeugt von seiner traditionellen Seite. Und nicht selten steckt in so viel Bodenständigem auch eine gewisse Neugierde und ein kleiner Hang zur Experimentierfreude. Und das brachte ihn dazu, internationale Rebsorten wie eben den Chardonnay in die toskanische Landschaft zu integrieren und dieser Rebsorte ein komplett neues Gesicht zu schenken, die Mine der Toskana. Seine Weine beweisen, dass die Verbindung von internationaler Rebsorte zu lokalem Terroir zu herausragenden Ergebnissen führen kann. Ein prägendes Erlebnis für Paolo De Marchi war seine Reise nach Kalifornien in den frühen 1970er Jahren. Dort erlebte er hautnah die Innovationsfreude und den Pioniergeist der amerikanischen Winzer. Diese Eindrücke inspirierten ihn, bei seiner Rückkehr nach Italien neue Wege zu beschreiten und internationalen Rebsorten wie den Chardonnay eine neue Heimat zu schenken. Diese mutige Entscheidung legte den Grundstein für die heutige Exzellenz des Chardonnay Collezione Privata. Denn der Chardonnay Collezione Privata 2023 von Il Sole e Olena ist nicht nur das Ergebnis kluger Weinbergsarbeit, sondern der Ausdruck einer geistigen Haltung. Er steht für einen Mut zur Differenzierung, zur stetigen Weiterentwicklung ohne den Bruch mit dem Gewachsenen.
Diese Verbindung aus Reflexion, Handwerk und Risikobereitschaft ist es, die dem Wein seine Spannung verleiht. Ein besonders aufschlussreicher Moment ereignete sich im Jahr 1987, als Paolo De Marchi entschied, die Produktion des Chardonnay Collezione nicht länger nur als Experiment zu begreifen, sondern als ernstzunehmenden Bestandteil seines Portfolios. Die Trauben stammen aus hochgelegenen Parzellen auf 350 bis 450 Meter über dem Meeresspiegel, wo kalkhaltige und schieferhaltige Böden dominieren. Diese Bodenbeschaffenheit, kombiniert mit der nordöstlichen Ausrichtung der Weinberge, was seinerzeit schon revolutionär war, ermöglicht eine langsame Reifung der Trauben und bewahrt ihre natürliche Frische. Nach der selektiven Handlese werden die Trauben sanft gepresst und der Most in Pièce in 228 Liter Fässern aus französischer Eiche vergoren, wobei nur ein Teil, in der Regel 30% der Fässer, neu ist. Der Wein reift anschließend für 11 Monate auf der Feinhefe, begleitet von regelmäßiger Baronnage, was ihm eine zusätzliche Komplexität und Textur verleiht. Was diesen Wein so bemerkenswert macht, ist seine Ruhe. Er versucht nicht zu gefallen, sondern überzeugt durch Tiefe. Kein vordergründiges Holz, keine aufgesetzte Frucht, kein kalkulierter Wow-Effekt. Stattdessen ein feinmaschiges Aromengewebe aus Frucht, Säure, Mineralität und Textur. Gewebt mit Geduld, Erfahrung und einem tiefen Verständnis für das Potenzial des Ortes und der Erkenntnis aus der Rebsorte. Stellen wir uns folgende Szene aus dem Jahr 1995 vor, wie sie tatsächlich stattfand. Ein herbstlicher Abend im Chianti. Das Licht der tiefstehenden Sonne tanzt über den Kämmen der Rebstöcke. Schon da kriegt man Gänsehaut. Paolo De Marchi steht mit seinem Glas Chardonnay in der Hand auf einer kleinen Mauer am Rande eines seiner höchsten Weinberge. Neben ihm eine Gruppe junger Önologen. Der Blick schweift über die Landschaft. Und was De Marchi dann sagt, ist bezeichnend. Es ging mir nie um Stil. Es ging mir immer um den Ort. Der Stil ergibt sich ganz alleine, wenn man dem Ort zuhört. Diese Szene ist nicht nur eine Anekdote, sondern ein Schlüssel zum Verständnis dieses Weines. Der Chardonnay Collezione Privata 2023 ist kein Statement-Wein, kein Prestigeobjekt, sondern ein dialogischer Wein. Einer, der zuhört, einer, der seine Herkunft spricht, einer, der bleibt. Der Isole Olena Chardonnay Collezione Privata 2023 ist kein lauter, kein demonstrativer Wein. Vielmehr ist er ein stiller Revolutionär, ein Chardonnay, der zeigt, was möglich ist, wenn man dem Terroir, der Rebsorte und der Zeit mit Demut begegnet. Ein Wein für Sommies, die Tiefe suchen. Für Winzer, die ihr Handwerk verstehen. Und für Journalisten, die ihre Geschichten lieben. Und die mehr als nur über Etiketten erzählen. Und natürlich ein Wein für Weinliebhaber, die sich gerne im Wein fallen lassen und dessen Tiefe suchen. Ein toskanisches Meisterwerk mit internationalem Geist und lokalem Herzen. Vielen lieben Dank dafür. Noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini.
Stimmt schon, ich denke immer Berlin-mäßig. Ich war da 13 Jahre und es war natürlich sehr prägend. Und wenn ich überlege, ich bin in einem Restaurant im ersten Seating und bin um 20.30 Uhr wieder raus, habe ich natürlich vielleicht noch Lust und Motivation weiterzuziehen und weiterzumachen. Aber wenn ich jetzt einen Abend im Ernst sehe und wie viele Leute sitzen geblieben sind und gesagt haben, boah, geil, also ungefähr die Hälfte, sechs Leute, die gesagt haben, boah, können wir noch eine Flasche trinken? Können wir noch ein Sauerbier trinken? Also wie viel Sauerbier dann ging, wie viel Champagner dann ging, wie viel Schnaps dann ging, damals von Stehlemühle, heute wäre es Johannes Kolonko, gehen würde. Und weißt du, wer das am besten verkauft hat? Die Köche. Gar nicht der Sommelier. Weil wir haben dann irgendwie festgestellt, wir haben das auch gar nicht mehr mit Absicht gemacht, aber bei den Köchen ist dann so die Last runter und so der Druck und so alles raus, alles fertig und so gut ist. Und die sind dann zu den Gästen, die haben dann, wir haben nie gefragt, hat's geschmeckt? Sondern wir sind hin, wie fühlen sie sich? Hatten sie einen schönen Abend? Und das als Gesprächseröffnung sind die Leute kleben geblieben und dann haben wir halt gefragt, hey, haben sie nochmal Lust in die Karte zu schauen, sich ein Glas auszusuchen oder eine Flasche oder sollen wir ihnen was empfehlen, bliblablub. Und schon war dieser After-Dinner-Drink verkauft zu einem, aber vor allem auch, die Leute konnten so runterkommen und hatten dann diese Bindung, klar, wir hatten eine offene Küche, Theke und diese Bindung und konnten dann mit einem oder zweien oder dreien von uns quatschen und sprechen und Erfahrungen austauschen und da sind so viele schöne Sachen passiert und entstanden und das will ich auf jeden Fall nicht missen und da haben wir oft erlebt, dass die Köche, wenn die dann eben dahin sind, dann das Glas Champagner oder den Schnaps oder die Flasche Sauerbier schon verkauft haben, obwohl ohne mich, weißt du, das war total schön zu sehen, die brauchten mich in dem Augenblick nicht oder haben dann Floskeln, Redewendung oder Sachen von mir adoptiert oder wir haben keine Verkaufsschulung in dem Sinne gemacht, aber wir haben eher so, wie geht man denn mit dem Gast um, was passiert da, was will der jetzt noch, weißt du, wie ich meine, diese Menschlichkeit, dieses nah am Gaste, diese Hospitality.
Was ja auch für die Köche dann großartig ist, mit den Gästen zu interagieren, vielleicht auch noch in die Kommunikation zu gehen. Und es ist ja zum einen gerade, finde ich, eine ganz interessante Entwicklung unserer Zeit, dass die Köche nach außen gehen, sehen, wie die Gäste essen, wie die Gäste aussehen, da eben auch ein Austausch irgendwo stattfindet. Und wenn sie dann noch kommunizieren können, dann ist das natürlich etwas Großartiges und im Nachgang vielleicht noch irgendwelche Informationen über das Essen bekommen, also wie es ankam, vielleicht ein Lob bekommen, dann motiviert das ja nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und somit ist diese Öffnung eigentlich auch dieser Grenzen, die bisher immer irgendwo existent waren, aus der Situation heraus, die ja meistens gegeben ist, dass kein Personal da ist, deswegen die Köche mit servieren müssen, eigentlich eine Chance dann auch für beide Seiten, qualitativ sich nochmal ganz anders zu ergänzen, zu erweitern und andere Dimensionen zu durchschreiten. Und dann, wenn so ein Ansatz ist, dass man sagt, man hat eine begrenzte Ebene, wo auch ein Koch empfehlen kann, wie zum Beispiel am Schluss ein Bier oder eben ein Schnaps oder sonstiges, da ist ja im Prinzip der Lernaufwand überschaubar, dann warum nicht? Tolle Chance und juhu.
Ey, absolut. Und als Billy das damals im Rutz eingeführt hat, ich weiß noch, der kam aus dem Franzen oder sowas oder aus dem Noma, ich weiß gar nicht mehr, hat gesagt, Köche müssen jetzt mitservieren. Und wir hatten ja sowieso Sternrestaurant, keine.
Ich glaube, im Noma hat es angefangen.
Ja, und kein Silber auf dem Tisch und kein Kerzenleuchter und sonst was. Also wir hatten eine tolle Bienenwachskerze und haben uns da Gedanken gemacht. Aber der Punkt ist, dass dann ein, zwei Köche als rauskam und es war für die Gäste ein Highlight, weil viele Gäste dann, der hat Kochkleidung an, der ist vielleicht zugänglicher wie der Typ jetzt im Hemd oder Anzug, weißt du, wie ich meine? Und mit dem kann ich jetzt anders reden. Und es war eine ganz andere Gesprächsebene. Was auch interessant ist, wir sind dann immer so, die sind dann so auf die Knie gegangen oder runter in die Beuge und so, weißt du, so auf Augenhöhe kommuniziert. Deswegen finde ich Thekenrestaurants auch so sexy, weil du auf Augenhöhe bist. Ja. Und du stellst dich nicht drüber oder nicht drunter. Also ich finde, man darf auch nicht zu devot sein als Gastgeber oder Gastgeberin, aber andersrum eben auch nicht. Und das war dann im Rutz durch Billy, da hat er schon ein paar Köche so motiviert, hey, okay, heute wascht ihr euch mal die Haare. Oh, ist jetzt sehr böse gesagt. Aber du weißt, was ich meine. Hey, so, schaut mal, dass ihr eine saubere Kochjacke habt und dann mal raus und erklärt mal den Gang. Und die Leute haben das gefeiert. Und das hat sich in allem wiedergespiegelt. Die Gäste kamen wieder im Trinkgeld, im Umsatz, in der Gästezufriedenheit einfach noch. Damals auch noch ohne, dass alle auf Bewertung aus waren. Also jetzt Google-Bewertung oder sowas. Aber das war richtig cool. Und im Ernst sowieso, da haben wir alles auf Deutsch und Englisch, Köche, Service, war alles ja ein Brei irgendwie. Und ich habe im Ernst genauso jeden Tag Kartoffeln mitgeschält, genauso Teller gespült, genauso den Boden geschrubbt, wie ich aber auch hochkarätigen Wein, den ich selektiv irgendwie im Keller behütet habe, an dem richtigen Abend für dieses Paar ausgeschenkt habe, weißt du, wie ich meine? Und dass dieses Schwarz-Weiß irgendwie weggegangen ist, dass es eine einheitliche stimmische Farbe und Klangbild gab. Und
da bist du ein absoluter Befürworter von und findest es gut, findest auch nicht, dass durch dieses Auflösen der einzelnen Kernkompetenzen vielleicht auch eine Kompetenz verloren geht oder vielleicht eine Aufmerksamkeit verloren geht oder eine Vorbereitungsqualität verloren geht?
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, dass jeder seine Kernkompetenzen behalten soll und machen soll und jeder hat da so sein Gutes und Schlechtes oder seine Stärken und Schwächen. Ich meine einfach nur zusätzlich. Einfach, dass du zusätzlich, klar, wenn ein Koch oder eine Köchin sich ja nicht an den Gast traut und sagt, hey, ich will das nicht, ist das zu respektieren. Du kannst sie den nicht einfach dann da davor schubst und sagen, doch, du sagst jetzt den Gang an. Aber manchmal bringt es natürlich auch eine Person weiter, die sagt, ich weiß auch noch, wie ich, ob das jetzt im Ernst war oder im Rutz, irgendwie eine Person neben mir hatte, ob das, ich mag ja diese Begrifflichkeiten Assistant oder Kommi oder so eigentlich gar nicht, weil man sagt, wir haben uns auch immer mit Namen vorgestellt, aber dann habe ich dann gesagt, hey, und dann haben wir Wein eingeschenkt und Essen serviert und ich habe das manchmal aus Spaß gemacht, aber manchmal auch, wo ich gemerkt habe, ach, der andere Tisch, der andere Platz braucht jetzt das und das, und da habe ich gesagt, ach, und jetzt erzählt euch Paulina mal was über den und den Riesling. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dann stand Paulina zwar kurz da und sagt, du Idiot, du Arschloch, setz mich jetzt hier rein. Aber dieser Lerneffekt daraus, dieses, okay, jetzt mache ich das und erzählt was darüber, also sie war dann bei mir mit im Service, das war großartig. Das war auch diese Flexibilität und mit dem Flow gehen und mit dem Abend gehen und du kannst ja nicht alles so ganz genau auf den Zettel runterschreiben, wie jetzt was zu laufen hat. Die Gäste haben dann ihr eigenes Tempo, dann gibt's jemanden, der isst schnell, der isst langsam, dann gehst, weißt du, wie ich meine, dann ja, muss man da eben so am Ball bleiben und ich finde schon gut, wenn jeder irgendwie alles so überall ist, aber schon jeder auch seine Kernkompetenzen beibehält. Der eine kann süß, der andere kann Fisch, der andere kann Wein. Also soll das auch, kann das auch gerne so bleiben. Ich finde es aber auch toll, wenn ein Koch das Auge hat, den Wein auszuschenken und tatsächlich seine persönliche Sache darüber zu erzählen. Und dann geht es vielleicht gar nicht darum, was auf dem Etikett steht. Ich habe mir auch oftmals, das habe ich auch von Anders Frederik Steen gelernt, damals Sommelier im Noma und im Relais und jetzt Winzer unten in der Ardèche, der gesagt hat, hey, ich habe immer probiert, den Leuten Sachen mitzuteilen, was nicht auf dem Etikett steht. Und das habe ich nicht als Anspruch jedes Mal genommen, aber ich fand das dann doch immer wieder so eine schöne Aufgabe, mal so eine Persönlichkeit mit reinzubringen. Und das fand ich so toll, wenn dann eine andere Person außerhalb des Sommeliers was über den Wein gesagt hat und gesagt hat, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, oder vielleicht schlecht gesagt, aber wissen Sie was, ich hatte den Wein letzte Woche, den hatten wir zum Feierabend und der hat so und so gewirkt und ich habe das und das gemerkt und da und dann dieses Persönliche und dann ist für den Gast auch alles gut, dann muss der auch nicht irgendwie wissen, dass die Reben 85,5 Jahre alt sind und auf Schiefer stehen, weißt du, wie ich meine? Das hat dann schon alles irgendwie seine Richtigkeit, aber dieses Persönliche, diese Connection dazu, ja.
Aber wenn deswegen ich dich da jetzt in die Richtung zum Beispiel schieben kann und dich in die Situation bringen kann, wenn wir jetzt zum Roten wechseln würden, ja. Wie würdest du den Roten sehen? Wie würdest du den beschreiben? Oh. Wie würdest du den wahrnehmen? Wie würdest du den empfinden? Wofür würdest du den einsetzen? Was findest du scheiße daran? Was würdest du vielleicht auch an nicht so optimalen, also rein aus dem Bauch heraus, wenn du wärst der Koch, du wärst im Restaurant, du bekommst den Roten vorgesetzt, musst dem Gast erklären, was wäre da dein Deal dran? Du siehst die Flasche, also, du weißt vielleicht, was es ist, auch mit deinem Learning, mit deinem Wissen, was du hast. Ja. Das ist jetzt dein Wein und das ist deine Bühne.
Ja, kann ich machen. Eins dazu noch, wenn ich sowas als gemacht habe, dann ja nicht aus einer Provokation heraus, sondern überhaupt eher nicht. Nein, so aus Mittel und Zweck. Auch gar nicht gesehen wissen. Nee, das habe ich von dir richtig verstanden. Ich möchte nur, dass es im Nachhinein für die Nachwelt richtig dargestellt wird. Ich habe das ja nicht nie immer gemacht und auch nicht mit Absicht, sondern wirklich nur eben manchmal aus der Not heraus, weißt du, wenn du weiter musstest oder sowas. Und ich finde,
oder du bringst Lebendigkeit und Persönlichkeit in das Restaurant. Also gibt es jemand anderen auf der Bühne, der die sonst vielleicht nicht wahrgenommen hätte. Und wenn sowas machst du vielleicht mit einer Person einmal, wo du merkst, okay, die ist vielleicht nicht ganz so komfortabel in der Situation. Ein zweites Mal wirst du es nicht machen, sei denn, du bist ein Nasenbär.
Ja.
Und wenn du es dann machst, dann einfach um die Person auch zu fördern und zu fordern in dem Augenblick und ihr zu zeigen, sie darf auch, sie kann auch oder er darf auch, er kann auch wenn das vielleicht jetzt nicht so sein Punkt ist. Und wenn du dann, man beobachtet sie ja meistens dann auch, also diese Person, nicht die Weiblichkeit, dann auch in der Situation und wenn sie vielleicht ein ganz leichtes Lächeln dabei hat oder ins Gespräch kommt, dann nimmt man es vielleicht das nächste Mal mit und geht vielleicht auch in die Nachkommunikation. Das hat ja auch mit Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber zu tun,
absolut,
um die der Situation nicht auszuliefern, sondern einfach zu sagen, hey, lass uns spielen. Letztlich ist so ein Abend ja auch ein Spiel, wo man sich da miteinander die Bälle zuspielt, Freude hat und den Gast einfach in dieses Spiel inkludiert und nicht nur dieses ein Zweier-Match hat, sondern einfach da richtig ein Gruppenspiel draus macht.
Mhm. Absolut. Bevor ich den roten probiere, zumindest mir ist gerade eine Sache eingefallen, weil wir hatten es ja, ich bin ja sehr, das hast du ja vorhin auch fast schon polemisch, ich meine das gar nicht so schlimm, dargestellt, dass ich für Natural Wine einstehe, tue ich auch, absolut. Ich muss aber dazu sagen, dass ich ja aus dem Klassischen kam und du hast mich ja auch mal im Vorfeld gefragt, so meine 10 oder 5, ich habe glaube ich 10 oder 12 Wein-Highlights und es werden alle Naturweine. Das stimmt auch, bis heute noch, stehe ich voll dahinter. Aber ich muss dazu sagen, weil vorhin über den Brandenburger Hof, da musste ich kurz überlegen, auch als du über Begleitung gesprochen hast. Da gab es natürlich auch ganz viele tolle deutsche Weine, aber es gab auch mal einen Maximilian Grünhäuser Herrenberg 87 Kabinett zum Schnitzel. Personalessen für den Herrn Graf. Wow. Alter, und es war, er hat gesagt, ich esse jetzt Schnitzel und Geilerchen, also ich wurde so damals von ihm genannt, such mir mal einen Schnitzelwein raus und ich hatte keine Ahnung und hab ihm diesen Wein ausgesucht, weil, ist auch lustig, ein paar Monate vorher war Weihnachten und Billy hatte einen 88er rausgesucht und hat mir noch, der hat mir immer einen Schluck übrig gelassen, oder was heißt immer, dieses eine Mal, als ich ihn als Gast hatte und 88, übertriebenes Säurejahr und dann dachte ich, ah ja, okay, 87, ich hatte keine Ahnung, wie das war, es war nicht ganz so, aber das hat so gematcht. Ja, aber es war also trotzdem, es war so diese Klasse und mit diesem Schnitzel und dieser Reife und diesem dieser Restsüße. Also das hat echt so gut funktioniert und auch damals muss ich sagen, um kurz zu Brandenburger Hof und den alten traditionellen Weingütern, die ich schätze, da gab's 2-4 Köhler Ruprecht, Bernd Philippi damals noch, Saumagen, Auslese R oder Spätlese Doppel R, ich weiß gar nicht mehr. Das hat alles wegrasiert. Oder ich hatte einen 96er Schlossberg von Breuer.
Breuer.
Ich habe es gar nicht gerafft, was das ist. 96 liebe ich den Jahrgang bis heute an der Loire, Riesling, also alles so mit Säure, Champagner. Ich weiß noch, da war auch einmal im Rutz, Entschuldigung, dass ich es schon wieder aushole. Wir hatten in der Weinbar damals einmal im Jahr so Kutteln, weißt du? Kennst du das?
Ja, natürlich.
Die Magenwand.
Ja.
Und es haben die Leute gehasst oder geliebt. Und dann hat Billy gesagt, okay, wir machen Bollinger RD 96 dazu oder Bier.
Man darf nur Bollinger trinken, wenn man Kutteln isst.
Ja, natürlich. Alter, weißt du, wie das abging? Das Glas hat damals, ich weiß nicht, 25 Euro, das war viel Geld, aber für diesen großen Champagner war das eigentlich nix. Und diese Säure, wie die da durchrasiert ist, das fand ich großartig. So viel zu traditionellen Betrieben, also es hat mich ja schon geprägt. Ob ich das heute nochmal so trinken kann? Obwohl 96 hatte ich mal, stimmt, wir hatten, bei der Ernsteröffnung kam Joachim Christ und ich hatte eine Krugveranstaltung im Brandenburger Hof und habe als Trinkgeld vom Krug persönlich, Oliver Krug, einen 96er Jahrgangskrug bekommen, als Trinkgeld. Mhm. Und den habe ich aufbewahrt, damals in meinen, ich hatte irgendwie so 2, 3, 4 Holzkisten so mit Sachen so. Ich habe mir damals nie Wein gekauft, so mal zu dem Anfangsthema, aber immer so, wenn man mal was geschenkt bekommen hat. Und da war ein 96er Krug, den habe ich mit Bollinger RD 96 bei der Ernsteröffnung aufgemacht. Das war großartig. Also so viel zu Traditionsbetrieben. Ich will das gar nicht alles, ich will es nur noch mal unterstreichen, dass ich auch damit so angefangen habe. Aber ich würde heutzutage natürlich ein 96er Chenin Blanc von Eric Calcut, den Wein gibt's nicht mehr, aber natürlich vorziehen, weil er eben für mich jetzt in dem Augenblick in meiner Zeit mich mehr voranbringt. Weißt du, wie ich meine?
Und so habe ich das aber auch total verstanden und so würde ich dich auch einordnen. Und daher eben der Gedanke, wie siehst du den Rotwein oder wie Wie betrachtest du den aus deiner Warte? Weil das Interessante ist ja, wenn wir in der gleichen Ebene, in der gleichen Bubble, im gleichen Bewusstsein sind, dann besprechen wir den natürlich auch gleich. Aber du bist ja aus einer ganz anderen Weinphilosophie heraus und betrachtest den Wein ganz anders. Daher, wie spricht der Wein zu dir? Spricht er zu dir? Sagt er etwas?
Ich muss wie so oft kurz ausholen. Bevor ich den Wein beschreibe, muss ich sagen, also die Zeit im Rutz, wie ich da mit dieser Weinkarte, die mir die ganzen Vorgänger wie, also Jürgen Hammer auch hier, also Jürgen Hammer, den hast du den schon interviewt? Jürgen Hammer, Megatyp, was der für die Sommelierie getan hat, die Sommelier-Schule, auf der ich hier niemals war, ich habe ja keinen Sommelier-Titel, ich habe mir das ja alles nur ersoffen. Ich hatte damals keine Zeit, vor allem kein Geld. Erst als ich im Rutz war und uns der Nachwuchs ausging, wie wir gesagt haben, okay, wir müssen was tun und haben dann in den 3 Jahren, in denen ich da war, 3 Sommeliers mit ausgebildet. Und jedes Jahr ging eine andere Person zu Jürgen Hammer in die Sommelier-Schule nach Berlin. Und was wollte ich sagen? Genau. Was wollte ich denn jetzt sagen?
Weißt du, du warst bei Rotwein, du wolltest weiter ausheben, dann warst du bei weiter ausholen, dann warst du bei Jürgen Hammer.
Genau.
Dann habe ich dich zum Hochstapler gemacht und...
Boah, es kommt sicherlich gleich wieder zurück. Genau, bevor ich den Wein beschreibe. Weinkarten. Boah, es kommt gleich drauf. Ich ist schon wieder verfallen. Irgendwas wollte ich sagen. Jetzt kommt's wieder. Achtung, jetzt kommt es wieder da. Ich kam ja aus dem Rutz und hatte so eine ganz klare Philosophie und Vision von einer Weinkarte, wie ein Sommelier das zu führen hat. Damals geprägt durch Brandenburger Hof und Lieselis bei Pierre Gagnère und eben Rutz vor allem. Und dann habe ich weiß noch, bis heute noch, in so einem Skizzenheft die Weinkarte fürs Ernst geschrieben. Und dachte, wie ich da so durchwechsle und Philosophie und bliblablub. Und es war absoluter Bullshit. Und weil, also Billy hat dann zu mir irgendwann in einem Zweiergespräche auch gesagt, du musst irgendwie was ganz Neues erschaffen. Und ich dachte, wie was Neues erschaffen? Ich kann doch keinen Wein neuen Wein machen. Ich mach den doch gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Ich kann doch gar nicht anders einkaufen, weil auch damals, 2016 war das, waren ja die Mittel, also da gab's jetzt auf Naturwein runtergebrochen 5 HändlerInnen oder ja, in ganz Deutschland, aber wie was Neues machen. Aber dass eben die anderen Personen aus dem Ernst zu mir kamen und dann diese Produkte und dann diese Menüfolge, eigentlich war das ganz klar, wir können nur das. Und ich glaube, wir waren damals die erste reine Naturweinkarte.
Okay.
2016 auf 2017. Und klar hatte Billy das schon alles, aber der hat natürlich auch alles gemischt. Der hat einen Pure Auvernore auch neben klassischen Mosel-Saar-Ruwer-Sachen, ohne Namen zu nennen, oder vielleicht doch auf der Karte stehen, weil er eben nicht dogmatisch denkt, ohne Scheuklappen, und es sei ihm nur positiv zuzuschreiben. Der ist weltoffen und der sagt hier, ja, hat alles eine Berechtigung irgendwie, mehr oder weniger. Und wir haben halt damals gesagt, nee, nur rein natural. Und das wollte ich noch sagen, dass damals das auch so prägend war. Ob ich das wollte oder nicht, weiß ich gar nicht, aber es war für mich in dem Augenblick auf jeden Fall, ja, die Türe ging auf, es war der Schlüssel dazu, und seitdem ist eben kein Zurück mehr, weil es mich so sehr einnimmt. Und jetzt zu den Roten. Ich bin ja großer Fan, auch beim Probieren, also jetzt habe ich getrunken, von großen Schlücken. Weißt du, wenn du so ein Maul voll, also ich nehme auch den Probierschluck meistens so in einem Zug und das ganze Maul ist voll. Du entschuldigst mein Französisch, aber da spüre ich persönlich beim Verkosten einfach mehr, als wenn ich dann nur so einen Mini-Sip nehme. Ja, für dich auch. Es wird meinen Eltern sehr gut gefallen. Und meinen Schwiegereltern auch. Weißt du, wie ich meine?
Aufgrund der Region, oder?
auf der Dichte, auf der Würze, Tannin, Frucht, der Balance. Mir persönlich fehlt dann irgendwie was. Ich merk's gleich, wie das ganz unten im Magen ankommt und so anklopft und sagt dün, 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 dün. Und auch der Alkohol und so, boah, sehr intensiv alles. Und ich mir persönlich dann ein bisschen mehr Leichtigkeit wünsche. Die liegt aber auch an meinem Geschmacksprofil, dass ich Rot lieber etwas leichter trinke, auch vom Alkohol her. Ich schenke mir mal das zweite Glas ein. Trinkst du eigentlich jedes Mal im Podcast mit den Leuten? Fragezeichen.
Mittlerweile ja, am Anfang haben wir gar nicht probiert. Also die ersten, keine Ahnung, 7, 10 Folgen haben wir gar nicht probiert, ja. Bis ganz häufig reklamiert wurde, ja, dass es ein Weinpodcast ist und da kein Wein gibt. Ja. Und deswegen haben wir angefangen mit Wein probieren. Und das ist, auf der anderen Seite ist es eine schöne Ebene, sich auszutauschen, einfach zu sehen, wie man auf unterschiedlichste Weise Weine beschreiben kann, Weine manchmal auch taxieren kann. Mm. Und eben auch welche Weingedanken, Weinerfahrungen man hat. Aber es müsste eigentlich nicht sein. Aber ich probiere immer mit und finde es eben sehr interessant, selber zu sehen, was der andere empfindet und es dann für mich selber zu spiegeln. Ähnlich wie im Restaurant, wo man den Wein, also wenn ich einen Wein beschreibe, habe ich ihn immer imaginär auf der Zunge. Daher brauchte ich es im Restaurant früher nicht mitprobieren, aber habe dann mit dem Gast mitempfunden, wenn ich den Wein beschrieben habe und er in dem Augenblick probiert hat. Also daher, ja, ich probiere auch immer mit.
Hast du damals auch so beschrieben, so das geht jetzt in pfirsichgrüner Apfel oder in die und die Richtung, jetzt wirklich so von Früchten her, dass die Leute das so richtig dann auf der Zunge hatten?
Also ich finde, wenn man anfängt mit Früchten zu arbeiten, dann ist man ziemlich am Anfang eben auch seiner Weinwahrnehmung, weil das Erste ist, was man greifen kann, man hat das Gefühl, das ist auch die erste Verbindung hin zu dem Gast, dass wenn ich über Pfirsich rede und er schmeckt Pfirsich, dann sagt er ja und dann haben wir uns beide verstanden. Ich habe davon Abstand genommen, weil ich auch ein bisschen mehr die Langfristigkeit, die Entwicklung der Weine betrachte, den Wein versuche auch ernsthafter zu sehen und beschreibe eigentlich fast mehr über Texturen, Strukturen, beschreibe mittlerweile auch mehr über Geschmack als über Geruch, weil ich finde, dass Geschmack die ernsthaftere und die ehrlichere Beschreibung für den Wein ist. Ja. Und der Winzer mit Geschmack weniger tricksen kann, mit Geruch kannst du viel tricksen. Also sei es über eine gewisse Gärfolge, über eine gewisse Herausarbeitung einer Rebsortentypizität, sei es über eine gewisse Entwicklungsphase des Weines hin zu einer Temperaturbetonung oder einer Betonung durch das Glas. Und beim Geschmack eben nicht. Also Geschmack ist immer was Authentisches, was auch für die Authentizität und für die Ehrlichkeit des Weines spricht. Ja. Und daher finde ich es dem Wein gegenüber, dem Winzer gegenüber und auch der Wahrnehmung des vom Gast gegenüber fairer, über den Geschmack das Ganze zu deklinieren und zu kategorisieren und damit eben auch zu beschreiben. Und da versuchen meine Brücke zum Gast zu bauen.
Du, das kann ich total nachvollziehen. Ja, total. Ja. Also ich war früher total unsicher und habe auch alles über Frucht und Primäraromen und Nasal irgendwie versucht zu beschreiben und bin dann auch sehr schnell davon weggekommen. Und auch heute noch in Tastings, wenn die Leute fragen, oh ja, riechen Sie da auch die Walderdbeeren? Dann sage ich, nö, aber wenn Sie das riechen, ist doch super. Dann sind sie mir einen Schritt voraus und einen anderen und es ist doch ganz toll und jeder riecht dann so anders und darf auch so anders riechen. Klar kann man Leute irgendwie leiten, wenn sie ganz falsch abgekommen sind und brauchen da ein bisschen Unterstützung, aber wenn ich sage, hey, der Wein hat Geschmack von Dosen oder riecht nach Dosenananas, dann sagen die Leute, ah ja, jetzt klar, nach Dosenananas. Ich habe die ganze Zeit gesucht, was es ist, weil vielen das halt eben schwerfällt, Begrifflichkeiten dazu zu finden. Das ist ja auch das Schöne in der Sommellerie, dass man da sich irgendwie einen Wortschatz oder sowas zugelegt hat. Aber man muss damit vorsichtig sein, dass man die Leute da nicht so sehr blendet. Und eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, ich springe schon wieder, Silvio. Wegen Begleitung generell, welcher Wein wie was zu welchem Essen funktioniert hat. Ich muss doch eins sagen, wie wir jetzt beim Roten sind. Damals, sehr, sehr heißer Tag, es war Sommer, ein Supper Club im Wedding, vom Ernst, und zu Gast war Sebastian Borthäuser. Kennst du ja? sehr geschätzter Kollege. Und der ja auch schon bei ihr zu Gast war. Und dann gab es Aal im Hauptgang. Und ich konnte mir jetzt wegen meiner Lehre her Aal gegrillt. Und ich habe ich noch nie vorher so gegessen. Und Rotwein nicht vorstellen. Da ich sagte, das geht ja nicht. Ist ja Fisch. Weißt du, wie ich meine? Aber dann haben wir Aal gegrillt aus den Karkassen und mit Sojasauce hat Dylan damals so eine, nicht eine Soße gemacht, aber eher eine Glas gemacht und ist den Aal, als er dann 4 Stunden gegrillt wurde, sehr intensiv mit den Grillaromen bestrichen und hat nur das serviert als Hauptgang. Und ich habe damals aus Zufall, wirklich aus reinem Zufall, weil es gab keine andere Wahl, einen Trousseau von Octava gemacht, von Alice aus dem Jura. 2014 war es auf jeden Fall. Ich komme gerade nicht auf den Namen von Wein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Commendatore, ob das der Weiße war. Egal. 2014 Trousseau. Und das war ein übertriebenes Match. Von der Kühle, von der Würze. Und da wollte ich nochmal eingreifen bezüglich erstens Harmonie zwischen Essen und Trinken. Aber auch diese Scheuklappen runterzusetzen und mal wieder was anderes auszuprobieren, weil ohne diese Not, dass gar kein anderer Wein da war, hätte ich mich das, glaube ich, damals gar nicht getraut. Ich hab's dann irgendwie gemacht und es war das beste Match ever. Es wird, glaube ich, unter den Top 10 gehen bei mir, weil es irgendwie so sehr gut funktioniert hat. Gegrillter Aal und roter Wein aus dem Jura, ob Plusard oder Trousseau, funktioniert, weißt du? Großartig. Ja. Das wollte ich noch kurz einbringen. Ja. Genau.
Hast du noch Ziele und Wünsche?
Boah.
Gibt's da für dich irgendwas, wo du sagst?
Also ich glaube, also was ich schon seit Corona war irgendwie schon sehr prägend, also dieses Jahr, ich habe das sehr drastisch gesehen als Berufsverbot, ich durfte nicht arbeiten, also irgendwie war Lockdown und ich durfte nicht im Restaurant sein. Wir, also meine Familie, Katrin und damals meine Tochter und ich haben uns die Zeit ja genommen und waren auf Reisen und waren eben unterwegs und waren auch in Burgund 2020 und da 3 Wochen bei einem befreundeten Winzer bei der Lese und es war ganz toll, es war wirklich herrlich, aber dann doch durchaus, wie wir zurückkamen und dann hat sich das zweite Kind angemeldet, habe ich gemerkt, ich kann jetzt gar nicht arbeiten gehen, weil die Gasthäuser haben mir noch zu. Und dann hat sich das ja alles so ein bisschen verschoben und dadurch bin ich ja mehr jetzt bei Offgrid in den Weinhandel, in die Beratung gegangen und sehr viel am Laptop, aber auch am Handy, dass ich mir als Ziel und als Wunsch schon mehr das Handwerkliche wieder wünsche. Also ob es ein Nebenjob ist oder wirklich handwerklich. Nee, ich würde gerne, ob es Landwirtschaft ist, eher Land, also Wein.
Winzer werden? Also möchtest du einen Wein?
Boah, das wäre, also wurde ich schon mehrmals gefragt, aber da ist wieder das Thema Demut. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt. Ich könnte es mir irgendwie von der Handwerklichkeit, vom Handwerk her vorstellen, ja. Aber diese Möglichkeit zu haben, sich nur einmal im Jahr mit einem Wein zu beweisen oder was zu zeigen, sehr schwierig, weil ich glaube, gastronomisch geprägt und auch durch die Ausbildung und allem Berufserfahrungen, jeden Abend eine andere Performance hinzulegen, das dann doch nochmal was anderes ist. Und
glaubst du aber trotzdem nicht, also man sieht immer nur dieses Endprodukt. Und sagt, ich habe nur einen Schuss im Jahr oder ich kann mich nur einmal im Jahr beweisen, aber dass auch ein Winzer durch das Jahr eben diese verschiedenen Zyklen hat, wo er jeden Tag eine andere Erfüllung hat und sei es eben die einzelne Lage zu dieser einzelnen Temperatursituation oder in dieser einzelnen Tageszeit zu erleben, den Weinberg in seiner Veränderung, die das Auf und Ab, das Zittern, das Nicht-Zittern mit wann regnet es nicht, die verschiedenen Verkaufsaktionen, also du hast ja da auch Abwechslung, vielleicht sogar mehr Abwechslung als im Restaurant, wo du jeden Tag nur mit Flaschen und Gästen zu tun hast.
Ja, das stimmt, absolut.
Also die Angst vor dem am Schluss zu versagen, hat man die im Restaurant ja natürlich auch. dann mehrfach dann, dass du es einen Tag gut und einen Tag schlecht machst, relativiert das Ganze vielleicht nicht? Also viele auch deiner Kollegen haben genau diesen Punkt gebracht, warum sie nicht Winzer werden möchten oder da einen großen Respekt vorhaben.
Ja.
Aber ich würde das gar nicht mal so über alles stellen oder das gar nicht so überbewerten.
Ja, ich glaube, dafür müsste ich mal Winzer werden, um das dann so zu beurteilen. Also ich würde das total gerne machen. Aber
ein Grundwunsch wäre schon da, dass du einfach das...
Ja, ein Grundwunsch wäre dieses Handwerkliche wieder, was mir denn... Der Grundwunsch ist, mehr mit den Händen zu machen und weniger eben am Laptop oder am Handy zu sein, ganz ehrlich. Und mehr eben Handwerk, da sehe ich aber auch eben generell Gastronomie, ob das jetzt Kochen ist oder eben... Gastgeber zu sein, Kellnern zu sein, das sehe ich auch als Handwerk und eben mit den Händen zu arbeiten. Das würde ich mir persönlich schon sehr mehr wünschen für die Zukunft, weil ja doch da so in die Richtung zu gehen. Und ich glaube, da ist auch noch ein Fenster offen oder eine Tür offen, um das zu machen, um nachzuholen oder zusätzlich, also ich mag das, was ich jetzt mache, auch sehr, sehr gerne und es passt total gut in die Zeit und in meine Situation und auch mit Family und Kids und sowas, aber so wieder handwerklich und sich die Hände dreckig zu machen und ja, ob das jetzt eben Landwirtschaft ist oder im Weinberg ist, kann ich mir im Allgemeinen schon sehr gut vorstellen, ja.
Ich weiß, ich war provokant, ich weiß, ich war frech, ich weiß, ich war teilweise übergriffig. Aber ich wollte ihn aus der Reserve locken. Ich wollte, nicht respektlos, aber durchaus fordernd, das ein oder andere aus ihm herauskitzeln. Das, denke ich, ist mir gelungen, aber nicht, ihn aus der Reserve zu locken. Ich mag seine, man kann sagen, gechillte, seine ruhige, seine ausgeglichene, seine bodenständige, seine überzeugte, seine in sich ruhende Art. Und ja, auch ein Stückchen weit, wie er seine Weine lebt, wie er sie betrachtet, wie er sie zelebriert, wie er Gastronomie lebt, wie er Sommelier ist. Vielen lieben Dank, lieber Christoph, dass du unser Gast warst, dass du uns bereichert hast, dass du uns deine Ideen geschenkt, dass du uns deine Überzeugung vermittelt hast. Es war ein Erlebnis, es war ein tolles Gespräch, es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich hoffe natürlich, euch auch. Und hoffe natürlich, dass ihr auch nächste Woche wieder bei uns seid. Und hoffe natürlich auch, dass wir nächste Woche wieder unseren Unterstützer, unseren Partner, unseren Begleiter, die Schlumberger Gruppe bei uns haben. Mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg unterstützen sie dieses Format, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Denn dank ihnen darf ich mich kommende Woche auf einen Sommelier freuen, der dieses Berufsfeld komplett anders bespielt, der diesen Berufsstand komplett anders lebt. Ich freue mich auf den großartigen Andreas Lutz!
Hallo, ich bin Paul Schmiel vom Restaurant Pankrat und vom Pankratiushof in Mainz und kennengelernt habe ich Christoph, da haben wir zusammen in Berlin gearbeitet, im Ernst. Christoph war für die Getränkeauswahl und für die Weine dort verantwortlich und auch so ein bisschen als Gastgeber und ich habe in der Küche gearbeitet und wir haben viel Zeit miteinander verbracht, waren oft mit den Fahrrädern unterwegs durch Berlin, um Gemüselieferungen abzuholen oder Produkte zu organisieren. Und genau, haben uns da einfach mehr kennengelernt, als das normale Kollegen im Alltag wahrscheinlich tun. Und deshalb verbindet uns, glaube ich, auch so eine Freundschaft, die bis heute fortwährt. Genau. Und Christoph war auch schon oft hier bei uns im Restaurant als Gastsommelier da, als Gastgeber oder um hier den jungen Leuten im Team was über Wein beizubringen, um mir was über Wein beizubringen, aber auch so, um voneinander zu lernen und einfach eine gute Zeit zusammen zu haben. Und genau, was ich an Christoph besonders schätze, ist, dass er so ein Talent hat, leere Räume, so quasi leere Räume, Restaurants voll mit Gästen und Stühlen und Tischen, aber ohne... Christoph kann so Räumen die Atmosphäre geben. Der schafft es, dass so ein Raum sich plötzlich prallvoll anfühlt. Und dass die Luft da drin anfangen kann zu knistern. Und gleichzeitig schafft er es trotzdem, an dem ersten Tisch einen Wein zu verkaufen und den aber so zu verkaufen, dass alle anderen 8 Tische, die in der Reihe stehen, gespannt in seinen Lippen hängen und irgendeiner von den Tischen auch unbedingt diesen Wein haben möchte, der da gerade über den Tisch, über den Tresen gegangen ist. Also ja, das ist einfach so ein Talent oder was, wofür wir Christoph sehr schätzen. Und gleich dazu kommt noch, dass er ein unglaublich cooler Typ ist, der sehr gut zuhören kann und auch immer einen passenden Rat auf Lager hat. Ciao.